Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Wo fangen wir an? Eigentlich fangen wir immer im Universum an oder bei Herrn Aschbacher, aber Aschbacher ist ja nicht mehr.
Es ist ja lange Zeit vergangen seit der letzten Folge. Da ist, könnte glauben, viel passiert, aber eigentlich, ich habe schon Nachrichten, aber irgendwie so, ich bin in so einer, ich will nicht sagen Urlaubsstimmung, weil ich habe keinen Urlaub gemacht.
Ich weiß, was du meinst. Man hat so, ach komm, ey, nee, jetzt irgendwie mich in das Thema einzulesen,
ja,
ich weiß ja nicht.
Nee, ich habe irgendwie, normalerweise verbringe ich den Juli mit Urlaub und dann im August komme ich langsam wieder rein ins Arbeiten. Mhm. Aber dieses Jahr habe ich den Juli ohne Urlaub im Wesentlichen verbracht, sondern ja, zur Hälfte in einer kroatischen Küche und...
Die haben dich in der Küche eingesperrt?
Ja, es war ganz schrecklich. Nein, es war irgendwie aus Gründen, auf die ich keinen Einfluss hatte und die jetzt auch irrelevant sind, konnte ich das Buch, das ich gerade schreibe, nicht zu dem Zeitpunkt schreiben, wo ich wollte und schon Ende Juni fertig werden, sondern musste das im Juli erledigen und zwar ziemlich schnell im Juli erledigen, so innerhalb von 14 Tagen. Und meine Frau ist auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben und dann haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, wir machen das nicht zu Hause, sondern wir fahren irgendwo hin und ein Bekannter von uns hatte so eine Ferienwohnung in Kroatien in der Nähe von Opatija und wir gedacht, das ist doch cool, da kann man so Vormittag schreibt man ein bisschen, dann kann man am Abend vielleicht mal so ins Meer hüpfen zur Erholung, dann hat man nicht ganz so Urlaub, sondern so Workation, glaube ich, heißt
es. Workation, haben wir auch schon oft gemacht, weil wir ja so einen Campingbus haben, ja. Wo man sich aber dann auch immer so, hey, wir sind digitale Nomaden, dann so, kannst du mal zur Seite rutschen, Gott, mach mal nicht so einen Krach, ich muss was aufnehmen.
Ja, furchtbar. Platz wäre da genug gewesen in der Wohnung. Das Problem war nur, man hat zwar wirklich von der Terrasse dieser Wohnung auch einen perfekten Blick auf die Kvarner Bucht, ist das, glaube ich, gehabt, also der war wirklich Geld wert, dieser Blick, aber bis du von der Wohnung dann wirklich am Meer warst, musstest du ungefähr 15 Minuten Auto fahren und du musstest Auto fahren, weil da gab es keine Fußwege, also es gab nicht mal Gehsteige auf den Straßen dort in diesen Dingern und natürlich war alles voll mit Autos und den Berg hoch und Berg runter. Ich habe dann probiert, morgens da oft laufen zu gehen, auch das war, da konnte ich nicht nur so früh morgens laufen gehen, wenn keine Autos fahren, weil du musstest da mitten auf der Straße laufen. Oh, muss auch, also ja, und ich hab's geschafft, mich halt dann wirklich so von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags in dieser erwähnten Küche einzukasernieren und dann wirklich innerhalb von 12 Tagen mein Buch runterzutippen. Aber Erholung war es nicht und ja, meine Frau fand es auch nicht sonderlich erholsam. Das heißt, wir sind dann wieder zurück, waren noch 3 Tage im Burgenland, in einem Therme-Hotel. Das war dann quasi so der Urlaub und dann war der Juli auch schon wieder vorbei und dann fing der August an mit Tiertermine, dann hat man da schon wieder einen Call ausgemacht und da hier wieder eine Podcast-Aufnahme und irgendwie habe ich es in der ganzen Zeit nicht so geschafft, ins Arbeiten wieder so reinzukommen, wie es nötig ist. Ich quäle mich da so durch und habe mich jetzt gequält, um Themen zu sammeln für diesen Podcast, durch den wir uns jetzt gemeinsam quälen werden.
Ja, ich kenne das, dieses Gefühl von, boah, eigentlich bin ich urlaubsreif. Ich habe das mittlerweile seit Jahren, dass ich eigentlich urlaubsreif bin. Und selbst wenn wir gerade aus dem Urlaub zurückkommen, und also ist ja oft so, also wir haben ja durch familiäre Konstellation und Arbeit, beide Freiberufler, dann immer so komische Termine, haben wir halt auch so oft nur eine Woche Zeit wegzufahren oder sowas. Und selbst wenn wir dann mal 2 Wochen wegfahren und es total entspannt war, bin ich ein paar Tage danach, denke ich, eigentlich bräuchte ich mal Urlaub. Also ich weiß, das ist es irgendwie, wahrscheinlich ist es was sehr Ungesundes. Wahrscheinlich haben das alle Menschen, dass sie eigentlich ständig urlaubsreif sind. Habe ich auch ein Thema dazu mitgebracht, fällt mir gerade ein oder auf.
Arbeit ist nicht gut.
Nee, Arbeit ist, das wusste ja schon, wer war das? Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, die plakatiert hat, Arbeit ist scheiße.
Ja, ich glaube, das kommt von, ich weiß nicht, wer das,
Karl Marx.
So ein Anarchist, so ein älterer Anarchist, Arbeit schändet, war doch immer dieser
Arbeit Bar, schändet?
Ich weiß nicht, wo es kommt, aber irgendein Anarchist so aus dem 19. Jahrhundert hat das, glaube ich, mal als erster so gesagt.
Arbeit schändet finde ich aber sehr schön. Hier, ich habe was Neues.
Ja, bitte.
Und zwar einen neuen Wissenschaftspodcast, nachdem der Resonator-Podcast...
Ach, den habe ich gesehen.
Ja, nachdem der Resonator-Podcast ja nach 12 Jahren mit extrem vielen Hörern eingestellt worden ist, das heißt extrem viel auch nicht, also wir sind ja so groß nicht, also die Helmholtz-Gemeinschaft, also diese übergeordnete Instanz der Helmholtz-Gemeinschaft, die den Resonator-Podcast gemacht hat, die haben den eingestellt Ende letzten Jahres und ich habe dann mich bemüht, irgendwie trotzdem sowas weiterzumachen, weil ich das eigentlich viel zu schön finde, um's einfach vor die Hunde gehen zu lassen irgendwie. und habe es geschafft, zumindest für einen gewissen Zeitraum den alten Feed vom Resonator, also worüber die Leute das abonnieren, auf ein neues Projekt umzuleiten. Und dieses neue Projekt ist auch ein Wissenschaftspodcast, auch aus der Helmholtz-Gemeinschaft, allerdings nicht aus der gesamten Helmholtz-Gemeinschaft, sondern nur aus einem, ich sag mal, lockeren internen Verbund von 8 Helmholtz-Instituten. Und dieser Verbund nennt sich Erde und Umwelt. Und da sind halt die ganzen ErdsystemforscherInnen drin versammelt sozusagen. Also Alfred-Wegener-Institut, Geomar, Geoforschungszentrum, Umweltforschungszentrum, Forschungszentrum Jülich. Also alle, die unmittelbar am Planeten, also an den verschiedenen Sphären, Atmosphäre und so weiter forschen. Und den gibt's jetzt neu auf erdeumwelt.fm. Und falls 8 Institute sind und die alle auch nicht so viel Kohle haben, werden wir wahrscheinlich es nicht schaffen, monatlich eine Sendung zu veröffentlichen, sondern es wird eher so alle 6 Wochen werden oder sowas. Aber ich wollte trotzdem mal Werbung dafür gemacht haben, weil ich lebe davon und je mehr Leute sich das anhören, desto fröhlicher sind die Presseleute in den Instituten und verlängern den Job.
Ja, genau. Werde ich dann auch irgendwann in Zukunft machen, das, was du gerade gemacht hast, noch teasere ich nur, weil ich auch gerade an einer wissenschaftlichen Auftragsproduktion arbeite, die mit kleinen Dingen zu tun hat und dann vermutlich Anfang nächsten Jahres aktiv wird. Aber bis dahin sage ich nichts, sondern erst, wenn es soweit ist.
Ja. Na denn, haben wir ja diese Werbung schon mal gemacht?
Ja, machen wir Themen.
Machen wir mal, genau, haben wir noch Themen?
Ja, wir haben Themen. Ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. Wir könnten anfangen mit den Ultrafinitisten. Ultrafinitisten heißen die Kerle. Und Frauen sind wahrscheinlich auch dabei. Hast du von denen schon mal gehört?
Nee.
Ich auch nicht. Da habe ich, das war ein sehr, sehr interessanter Artikel, den ich gelesen habe. Es gibt anscheinend in der Mathematik eine Strömung von Menschen, von Forscherinnen und Forscher, die die Unendlichkeit ablehnen und auch große Zahlen doof finden.
Oh, okay. Ich habe dafür vollstes Verständnis, weil das ist ja doch ein bisschen mindboggling alles, nicht?
Ja, ja, aber die ist auch wichtig, die Unendlichkeit. Ich meine, gut, Unendlichkeit ist halt was, wo unser Gehirn Probleme hat. Also das Unendliche kann man sich nicht vorstellen. Da haben ja Leute schon irgendwie mit Gottes Beweisen und so weiter herumgetan, weil Gott ist das, was nichts Größeres sein kann und so weiter. Und deswegen muss es Gott geben, irgendwie sowas. Und
ich hatte
so ein mittelalterlicher Gottesbeweis.
Ich hatte in den 1990er Jahren mal so eine Phase, wo ich nicht wenig LSD genommen habe. Und da gab es tatsächlich mal so einen Moment, wo ich mir Unendlichkeit vorstellen konnte. Das war ziemlich cool. Also so, es war wirklich ziemlich cool. So ein Huch. Aber ja, hat mir jetzt auch nichts genutzt.
Also. Ja, du bist kein berühmter Mathematiker geworden. Jedenfalls, die Sache mit der Unendlichkeit, ich meine, die ist in der Mathematik wirklich wichtig. Das sieht man schon bei den Zahlen. Ich meine, die Zahlen, fangen wir mit den simpelsten Zahlen an, die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und das und so weiter ist ein Hinweis darauf, dass es immer weitergeht. Also es gibt keine größte natürliche Zahl, sondern die gehen immer weiter. Das heißt, es muss unendlich viele davon geben, weil sie immer weitergehen. Also das ist mal, das steckt von Anfang an drin in der Mathematik. Und dann, da gehe ich nur auf Bedarf drauf ein. Georg Cantor hat ja dann die Unendlichkeiten noch erweitert, sortiert, hat gezeigt, dass es mehr als unendlich von irgendeinem Zeug geben kann. Was? Also es gibt, ja, war die berühmte Cantorschen Kardinalzahl. Also Georg Cantor hat gezeigt, dass es Mengen gibt, die mehr als unendlich viele Objekte haben. Also dass es unterschiedliche Klassen der Unendlichkeit gibt. Okay, dann machen wir das durch. Man kann das tatsächlich in einem nicht unbedingt mathematisch strengen, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, verständlichen Beweis erklären, der so beschaffen ist, dass ich ihn jetzt auch hier im Podcast erzählen kann. Wir schauen uns mal jetzt Zahlen an, also die natürlichen Zahlen muss ich nicht erklären, die sind klar. Aber es gibt auch andere Zahlen. Es gibt ja auch zum Beispiel die rationalen Zahlen, also Brüche. Ja, ein Viertel, 5/17, 324, 5080. Also muss ich auch nicht erklären. Und jetzt gibt es dann noch mehr Zahlen. Es gibt Zahlen, die irrationalen Zahlen, die kann ich nicht in Form so eines Bruchs darstellen. Das ist Pi, ist das klassische Beispiel. Ja, da kann 3,1415, 926, 535 und so weiter. Das hört halt einfach nicht auf und ich kann es nicht als Bruch darstellen. Und wir können jetzt schauen, wie viele irrationale Zahlen es gibt. Das machen wir jetzt.
Okay.
Und dazu schreiben wir eine Liste. Wir schreiben jetzt nicht, wir konzentrieren uns nicht auf alle irrationalen Zahlen, sondern nur auf die irrationalen Zahlen zwischen 0 und 1. Ja, es ginge mit allen auch, aber im Wesentlichen das, was wir jetzt zwischen 0 und 1 machen, lässt sich dann erweitern auf alle Zahlen. Das unterschlage ich jetzt, weil wir stellen uns vor, wir schreiben eine Liste. Ja, diese Liste enthält alle irrationalen Zahlen. Das heißt, wir fangen an und am Anfang steht zum Beispiel irgendwie sowas wie 0,111111 und so weiter, ja. Weil jede rationale Zahl kann ich ja auch so darstellen, also 0,1000000 bis in eine Unendlichkeit wäre halt die Zahl 0,1 oder ein Zehntel. Das heißt, in dieser Liste sind alle Zahlen drinnen und wir stellen uns mal vor, wir schreiben diese Liste auf. Das ist ja das Schöne an sowas. Wir müssen es uns nur vorstellen, wir müssen es nicht in Wirklichkeit machen. Diese Liste geht natürlich in beide, geht sowohl horizontal als auch vertikal in die Unendlichkeit, weil natürlich die Zahlen hinterm Komma unendlich sind und es gibt auch mindestens unendlich viele dieser Zahlen. Also wir stellen uns einfach mal vor, wir schreiben diese Zahlen alle auf. Jetzt stellt euch, lieber Hörerschaft, das bitte auch vor und du auch, Holger, stell dir vor, du hast eine Liste geschrieben.
Ja.
So, und jetzt sage ich dir eine Zahl und dann schauen wir, ob diese Zahl in der Liste drin ist. Diese Zahl lautet folgendermaßen, geht auch mit 0, los, weil das alle Zahlen in unserer Liste tun. Und an erster Stelle hinter dem Komma steht irgendeine Ziffer. Mhm. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber es ist auf jeden Fall nicht die Ziffer, die die erste Zahl in unserer Liste an der ersten Stelle hinter dem Komma hat. Ja, also wenn unsere Liste mit 0,1 und so weiter anfängt, dann fängt die Zahl, die ich dir jetzt sage, mit 0,2, 0,3, 0,4, mit irgendwas an, aber nicht mit 0,1. Mhm. Ja, die zweite Stelle hinter dem Komma der Zahl, die ich dir sage, unterscheidet sich von der zweiten Stelle hinter dem Komma der zweiten Zahl in unserer Liste. Mhm. Die dritte Stelle hinterm Komma meiner Zahl unterscheidet sich von der dritten Stelle hinterm Komma der dritten Zahl in unserer Liste und so weiter. Das machen wir jetzt durch und dann am Ende können wir schauen, ist die Zahl in unserer Liste drin? Und wir werden feststellen, nein, die ist nicht drin, weil sie ist nicht die erste Zahl. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sich unterscheidet von der ersten Zahl, weil die erste Stelle hinterm Komma anders ist. Ja. Sie ist auch nicht die zweite Zahl, weil wir haben dafür gesorgt, dass die zweite Stelle hinterm Komma anders ist als die bei der zweiten Zahl in der Liste und so weiter. So wie wir die Zahl konstruiert haben, haben wir dafür gesorgt, dass sich die Zahl von allen Zahlen in unserer Liste unterscheidet. Und das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch, weil wir haben ja vorausgesetzt, dass unsere Liste alle Zahlen enthält.
Ja, eben.
Ja, genau. Und das ist das, was das Cantorsche Diagonalargument heißt, dieser Beweis, wenn man die mathematisch exakt durchführt, was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben. Aber Cantor hat dann damit gezeigt, okay, irgendwas ist falsch und das, was falsch ist, ist die Voraussetzung, nämlich die unendlich lange Liste ist vollständig. Diese Voraussetzung ist nicht haltbar. Das heißt, die irrationalen Zahlen passen nicht in eine unendlich lange Liste, die können nicht abgezählt werden, weil wir könnten die Liste ja einfach durchnummerieren, Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3 und das würde bedeuten, dass es die irrationalen Zahlen, dass die genauso häufig sind wie die natürlichen Zahlen, ja, weil sie einfach alle durchnummerieren kann.
Ja.
Bei den rationalen Zahlen, wenn ich nur die Brüche hernehme, die kann ich zum Beispiel, erkläre jetzt auch nicht im Detail, die kann ich zum Beispiel auf eine Art und Weise aufschreiben, dass ich wirklich jedem existierenden und denkbaren Bruch eben eine so 1, 2, 3, 4 durchnummerieren kann. Das heißt, die rationalen Zahlen, die Bruchzahlen, die sind abzählbar. Da geht das. Da kann ich eine unendlich lange Liste schreiben, wo alle drin sind. Aber bei den irrationalen Zahlen geht's nicht. Die sind überabzählbar und das heißt, von den Dingern muss es mehr als unendlich viel geben. Und das hat Cantor dann eben auch entsprechend mathematisch formalisiert. Er hat das irgendwie Mächtigkeit genannt. Also Aleph hat der hebräische Buchstaben benutzt. Das, was wir als normale Unendlichkeit bezeichnen, heißt irgendwie Aleph 0. Und dann gibt's Aleph 1 und Aleph 2 und Aleph 3. Also es gibt wirklich unendlich viele übereinander gestaffelte, mächtige, unterschiedlich mächtige Unendlichkeiten.
Ja. Ja, ich finde das trotzdem, das gehört sich nicht. Also weil ja. Es ist ja unendlich.
Ja, und tatsächlich gab es auch viele Mathematiker, damals waren es vor allem Mathematiker und auch Leute aus der Philosophie, die gesagt haben, ja, das, wir wollen das nicht. Ja, weil sie gesagt haben, es soll quasi nur handgemachte Objekte geben in der Mathematik. Also nur Dinge, die man auch wirklich machen kann. Ja, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, diese unendlich lange Liste, die existiert ja nur in Gedanken. Die kann ich nicht wirklich aufschreiben. Mhm. Ich kann auch nicht wirklich die Zahl unendlich aufschreiben, weil unendlich keine Zahl ist, sondern einfach ein Konzept ist. Also da gab es eine philosophische Strömung, die gesagt hat, die Mathematik soll sich nur beschäftigen mit dem, was auch wirklich konstruiert werden kann. Und wenn die Mathematik nur das erlaubt, was wirklich konstruiert werden kann in der Realität, dann kann das Unendliche in dieser Mathematik nicht existieren. Und das ist halt so eine alte Idee, ob Mathematik etwas ist, das unabhängig von der Realität existiert oder nicht.
Transzendentale Mathematik.
Und fang nicht mit dem an. Es gibt auch transzendentale Zahlen. Das wird noch viel, viel komplizierter. Das lassen wir jetzt weg. Das Begriff Transzendenz hat in der Mathematik auch eine ganz eigene Bedeutung. Lassen wir weg. Aber es hat immer schon gefragt, also, ob sowas zum Beispiel existiert 7. Gibt's die 7? Es gibt 7 Dinge von allen möglichen, ja. Aber gibt es die 7 als abstraktisch mathematisches Element 7? Existiert das oder nicht?
Naja, auch eine 7 ist ja nur ein Konzept.
Ja, das ist halt die Frage. Und das ist halt eine Frage, die werden wir jetzt nicht klären. Da haben sich die Leute schon seit Jahrhunderten Gedanken drüber gemacht. Ist die Mathematik quasi etwas, was wirklich existiert? Werden mathematische Dinge entdeckt oder werden mathematische Dinge konstruiert? Ja, und es gibt halt diese Strömung, die gesagt hat, ja, wir brauchen das unendlich auch nicht. Ja, das sind die Finitisten, die sagen, die das Unendliche ablegen, und die Ultrafinitisten, die wollen auch die
bestreiten sehr, sehr die Endlichkeit.
Nein, die bestreiten nicht die Endlichkeit, die wollen halt einfach keine Zahlen. Du hast im Universum ungefähr 10 hoch 80 Atome. Ja, also 10 mit 1 mit 80 Nullen hinten dran. Und recht viel größere Zahlen kann man vermutlich kaum brauchen im Universum, sagen die jetzt vereinfacht gesagt. Das heißt, wir lassen nicht nur die Unendlichkeit weg, wir lassen auch diese sehr, sehr großen Zahlen weg, weil das brauchen wir alles nicht, gibt's alles nicht, kommt in der Realität nicht vor, braucht man nicht. Das Problem ist,
Ist denn jetzt, wenn wir herausfinden, dass Atome aus mehreren Dingen bestehen? Dann muss ich ja meine Endlichkeit erweitern.
Ja, dann nehmen wir halt 3 × 10 hoch 80, wenn da 3 Teile drin sind und so weiter. Aber es ist dann, also auf jeden Fall endlich. Wir lassen die Unendlichkeit nicht zu. Ja, weil ich kann ja gerade gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 kann ich zählen und ich kann immer noch dazu zählen. Und wir lassen aber nicht zu, dass man bis in die Unendlichkeit zählen kann. Irgendwo ist Schluss und alle Zahlen, die danach kommen, die interessieren uns nicht mehr. Das sind die Ultrafinitisten.
Aber was ist denn jetzt mit dem Universum selbst? Dann müsste das ja auch endlich sein, denn sonst könnte ich es nicht beschreiben, wenn ich die Unendlichkeit nicht...
Das ist zumindest eins der Probleme. Ja, also es gab, das ist jetzt keine große Strömung in der Mathematik. Ich habe die auch nicht gekannt vorher. Ich habe einen Artikel gelesen über die, verlinke ich in den Shownotes. Es gab jetzt so eine Konferenz, wo sie darüber diskutiert haben, wie das ist, weil es gibt auch noch nicht wirklich so ein ultrafinitistisches Konzept, so keine zentrale Schrift, keine zentrale Definition, was das jetzt eigentlich ist, ja, und gibt halt nur so Leute, die so drüber diskutieren, wie wir. Nein, stimmt nicht, die diskutieren sinnvoller drüber, das sind Expertinnen und Experten, aber das Problem ist, du kannst halt mit diesem, wie du es gerade erwähnt hast, mit diesem ultrafinitistischen Ansatz sehr viele Dinge, die wir jetzt beschreiben können, nicht beschreiben. Quantenmechanik zum Beispiel. Die Quantenmechanik basiert auf der Unendlichkeit, ist falsch gesagt, aber die Quantenmechanik zum Beispiel, in der Quantenmechanik, in der Quantenfeldtheorie,
ist unsere Beschreibung. Ist auf die Unendlichkeit angewiesen, so rum
muss man. Nein, die hat eine Unendlichkeit drinnen, und die muss man aber wieder rausgehen. Also da wird das auch zu weit führen, das zu erklären, aber da musst du halt im Prinzip, um mit der Quantenfeldtheorie etwas auszurechnen, taucht eine Unendlichkeit drin auf, aber die kann man mit einem vereinfacht gesagt mathematischen Trick wegkriegen. Das war die Renormierung. Das hat, glaube ich, damals, der exzentrische Physiker Richard Feynman, der hat das, glaube ich, damals rausgekriegt. Und mit der kann man diese Unendlichkeit quasi rausrechnen. Das ist so wie mit dem Reinheitsgebot fürs Bier. Da heißt es auch in Deutschland, es darf nur Hopfen, Wasser und Malz rein und nichts anderes, aber du kannst trotzdem jede Menge anderes Zeug reinschmeißen ins Bier. Wenn du es nachher wieder rausholst, bevor du es verkaufst, gilt es trotzdem noch als Reinheitsgebot.
Stimmt.
So ungefähr ist das da auch in der Quantenfeldtheorie. Du kannst, die Unendlichkeit ist drin, aber du tust sie quasi durch einen Mathe-Trick wieder raus und am Ende sieht man sie nicht mehr. Also insofern kann die Quantenmechanik damit dann Dinge aussagen über die Welt und sehr, sehr gut aussagen, aber sie braucht halt trotzdem diese Unendlichkeit. Gleiches ist ja bei allen anderen Dingen in der Physik. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel Differentialrechnung oder Integralrechnung machen, und das machen wir ständig, überall, dann gehe ich im Prinzip davon aus, dass irgendwas unendlich klein wird. Sonst funktioniert meine ganze Definition nicht von Differenzieren und Integrieren. Und beim Universum ist es genauso. Das Universum ist, wie gesagt, nach allem, was wir wissen, unendlich groß. Es gab bei dieser Konferenz, wo wir darüber diskutiert haben, auch ein Modelluniversum haben sie vorgestellt, das quasi abgeschlossen, periodisch ist, also sowohl räumlich als auch zeitlich endlich ist. Aber ist halt auch wieder, also die Frage ist halt, ja.
Wie sieht der Versuch aus, das zu überprüfen? Ne? Ja. Warten Sie bitte hier.
Das Problem ist ja, dass es sowieso nicht funktioniert, zumindest nicht so, glaube ich, wie man sich das denkt, weil selbst wenn ich ein endliches Universum habe, wenn es einen Anfang hatte und wenn es ein Ende hat, naja, was war vor am Anfang, was war nach am Ende, was kommt nach am Ende. Also wir können nicht anders denken als so. Und deswegen kann man vielleicht kann man irgendwie Mathematik konstruieren, die Unendlichkeiten weglässt, aber ich frage mich halt, vielleicht haben wir Leute in der Hörerschaft, die das beantworten können. Ich frage mich halt, wozu? Die funktioniert doch wunderbar, so wie sie jetzt funktioniert.
Stimmt eigentlich.
Warum muss ich die Unendlichkeit rauskriegen?
Ist das vielleicht, ist das irgendwie eine unerkannte Verschwörungstheorie vielleicht, wie diese Einstein-Leugner? Du erinnerst dich vor 10 Jahren?
Nee, ich glaube, das sind in der Mathematik, die ist halt wirklich, kann manchmal sehr esoterisch werden, die Mathematik. Und jetzt nicht im Schwurbel. Der Schwurbelbedeutung des Begriffes, sondern halt, ja, die kann halt sehr, sehr abgehoben sein. Die Mathematik, weil sie sich halt nicht mit Dingen beschäftigt, auch abseits der Unendlichkeiten mit Dingen beschäftigt, die halt wirklich mit unserem Alltag null zu tun haben, weil die Mathematik halt aus sich selbst heraus wächst, die muss sich nicht um die Realität kümmern. Und wenn man sich ein Leben lang in dieser Welt beschäftigt, ja, dann hat man auch oft seltsame Gedanken. Und der Gedanke, vielleicht können wir eine Mathematik basteln ohne Unendlichkeit, ist, glaube ich, ein Gedanke, der einem schon kommen kann, wenn man sich in dem Gebiet beschäftigt. Und ich glaube, Verschwörungstheorie ist es nicht. Es ist eher als eine obskurere philosophische Strömung in der Mathematik, glaube ich.
Obskure philosophische Strömung, das ist doch ein schöner, das funktioniert doch. So geht das doch. Ich weiß jetzt gar nicht, es ist jetzt so spektakulär gewesen, dass meine Themen total lame daherkommen, aber egal. Du erinnerst dich, was heißt, natürlich erinnerst du dich daran, denn du hast mir davon erzählt in irgendeiner unserer Sendungen, an die Schneeballerde.
Ja,
natürlich. Vor 700 Millionen Jahren war die Erde praktisch komplett zugefroren.
Ja.
Bis auf einige wenige Flatschen, glaube ich, am Äquator, ne? Mhm. Und keiner wusste so genau, warum die denn eigentlich überhaupt zugefroren ist. Was hat denn eigentlich dazu geführt? Und das scheinen sie jetzt rausgefunden zu haben. Ich habe mir mal wieder nicht aufgeschrieben, welche Wissenschaftler, ich weiß es nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, sie haben sich Eisbohrkerne und Ra angeguckt, also was man sich alles so anguckt, wenn man 700 Millionen Jahre in die Vergangenheit gucken will, und haben gesehen, dass es einen starken CO2-Entzug aus der Atmosphäre gegeben zu haben scheint. So, und wir wissen, viel CO2 in der Atmosphäre macht's heiß, wenig CO2 in der Atmosphäre macht's notwendigerweise dann etwas kühler. Und zwar ist vor 700 Millionen Jahren gab es größere Vulkanausbrüche, die sogenannten Franklin-Eruptionen. Mhm. Und bei diesen Franklin-Eruptionen ist so viel Material an die Erdoberfläche, also in die Atmosphäre gelangt, dass dessen Verwitterung, also wir wissen aus dem Geoengineering, ich habe das Interview gesucht, was ich zu dem Thema mal gemacht habe, ich habe es nicht gefunden. Ich habe mal mit einem Forscher, ich glaube, der war auch vom Alfred-Wegener-Institut, über Geoengineering gesprochen. Und er sagte, das eigentlich Beste, was man machen kann, um CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, ist Gesteinsverwitterung.
Ja.
Und wenn man, was hat er gesagt? Ich glaube, jedes Jahr Gestein zerreiben würde im Umfang der Zugspitze,
ja,
und das in die Ozeane kippen würde, dann wären wir in der Lage, das CO2, was das überschüssige CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Was ja, ich irgendwie ganz gut fände, weil dann bräuchten wir endlich nicht mehr über einen Brenner zu fahren, sondern könnten irgendwann einfach geradeaus durchrauschen.
Ja, aber da sind die Bayern dagegen, wenn du die Zugspitze wegnimmst.
Das stimmt, dann verdienen die kein Geld mehr mit Touristen.
Außerdem, was machen wir nach dem zweiten Jahr? Wir haben da eine Zugspitze.
Die Alpen abtragen, so langsam aber sicher. Freie Sicht nach Italien. Weißt du? Jedenfalls, also es gab die Franklin-Eruptionen, die haben extrem viel Material in die Atmosphäre getrieben, was dann irgendwie auch auf dem Boden gelandet ist und sowas, jedenfalls dem Luftsauerstoff oder der Atmosphäre ausgesetzt war. Und so schnell verwittert zu sein scheint, dass sehr schnell sehr viel CO2 aus der Atmosphäre gezogen wurde und dadurch der Planet so stark abkühlen konnte, dass er zum Schneeball geworden ist.
Mhm. Ja, das, wie gesagt, das ist, glaub, vermutlich sogar mehrmals passiert in der Geschichte der Erde,
diese Schneeballphase.
Okay. Also das ist mein Wissensstand, den ich mal irgendwie vor ein paar Jahren immer gelesen habe, kann auch sein, dass es sich geändert hat, aber das war ursprünglich mal eine sehr umstrittene Theorie, Schneeballerde, weil man eben ja erstens nicht gewusst hat, wie kann das sein und zweitens nicht gewusst hat, wie ist das wieder weggegangen, weil es ist ja weggegangen, weil denkt man sich auch, wenn das einmal alles gefroren ist, dann hast du dieses Eis-Albedo-Feedback, das heißt, je mehr Eis die Erdoberfläche bedeckt, desto mehr Sonnenlicht wird direkt reflektiert, kann nicht zur Erwärmung beitragen, desto kälter wird die Erde, desto mehr Eis hast du und so weiter, das ist quasi so eine Feedback-Schleife, und wenn die Erde einmal komplett zugefroren ist, ja, was passiert dann? Wie wird sie wieder warm? Und da weiß ich nicht, wie da der Wissensstand aktuell ist. Mein Wissen war, dass das irgendwie so, ja, durch vulkanische Ausgasungen wieder CO2 ausreichend viel in der Atmosphäre angesammelt hat, bis es halt noch wieder warm genug wurde, dass ein bisschen Eis schmilzt und dann ist es wieder wärmer geworden.
Das war so, glaube ich, das. Ich habe übrigens auch Quatsch erzählt, sie haben sich nicht Eisbohrkerne angeguckt, sondern sie haben gelernt, die Wissenschaft hat gelernt, sich Verwitterung in der Vergangenheit genauer anzugucken und konnten darum die Franklin-Eruption überhaupt erstmal zeitlich mit der Verschneeballung der Erde in Verbindung bringen.
Ja, dann passt doch gleich gut die nächste Geschichte aus dem hohen Norden, wo jetzt noch jede Menge Schnee und Eis ist, nämlich aus Spitzbergen. Warst du da schon mal, Nägel? Wollte ich immer gern mal hin.
Also ich war oft in Norwegen, aber bis Spitzbergen habe ich es noch nicht geschafft.
Ja, das war immer so, wollte ich immer gern mal hin. Auf diese Island wollte ich auch immer gern mal hin, war ich auch noch nie, aber Spitzbergen hat mich immer so interessiert, was halt wirklich so abgelegen ist, wo wirklich nichts ist, wo dann irgendwie auch, ich habe immer so Geschichten gelesen über Spitzbergen, dass dann, da wirklich so, der Kindergarten ist irgendwie mit großen Mauern umgeben, weil sonst kommen die Eisbären und holen die Kinder und alle Leute, die dort wohnen, müssen irgendwie immer beim draußen gehen ein Gewehr mit dabei haben, wegen den Eisbären. Du kriegst da, glaube ich, wenn du da hinfährst als Norweger, Norwegerin und da zu wohnen, kriegst doch sehr viel Zuschüsse von der norwegischen Regierung, weil halt ja, will man jetzt vielleicht doch nicht so gerne dort wohnen, wo es das halbe Jahr dunkel ist. Aber ja, irgendwie, ich fand auch den Longyearbyen, die Hauptstadt oder der Hauptort dort heißt, fand ich auch immer so, klang immer so mystisch, diesen Begriff. Also hab mich immer so interessiert. Also, weil ich weiß, mittlerweile, ich hatte mittlerweile Bekannte, die dort waren, mit so einer Kreuzfahrt, kann man ja machen, da fährt man dann dorthin.
Ja, ist einer halt meiner Träume, mal eine Hurtigroutenfahrt zu machen.
Ja, also jedenfalls hat mich Spitzbergen immer interessiert. Ich habe damals wirklich sogar mal geguckt, was auf der Uni Spitzbergen so abgeht, die haben auch eine. Mhm. Da musst du wirklich irgendwie das studieren, was du vermutlich in deinem Podcast Erde und Umwelt machst. Da musst du dich wirklich so mit Arktisforschung und sowas, Klimaforschung und so Zeug beschäftigen. Dann hat man dort was zu tun. Aber ja, als Astronom hat man dort leider nichts zu tun. Drum konnte ich nie irgendwie mal gucken.
Aber ist doch bestimmt schön dunkel da. Ganz immer schön.
ja, aber ich glaube, Spitzbergen, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Also,
ja, stimmt.
Das Dunkelheit allein reicht ja nicht. Jedenfalls, was in Spitzbergen ist, ist Eis. Ja, das ist kalt, liegt sehr, sehr weit nördlich. Und wir wissen, Klimakrise macht's wärmer. Und wir wissen auch, dass die Arktis sich immer schneller erwärmt als der Durchschnitt. Ja. Also seit den 1980er Jahren hat sich die Arktis ungefähr 4-mal schneller erwärmt als der Durchschnitt. Was natürlich blöd ist, weil dann schmilzt das Eis dort oben noch schneller, womit wieder beim Eis-Albedo-Feedback sind, nur halt jetzt andersrum. Wenn das Eis weg ist, dann taucht halt das dunklere Meerwasser und das dunklere Land drunter auf, das kann sich stärker erwärmen, wodurch dann ja die Erwärmung noch schneller wird, noch mehr Eis verschwindet und so weiter und so fort. Das heißt, die Gletscher gehen weg und jetzt hat man sich Grönland angeschaut und Spitzbergen angeschaut und festgestellt, dass wirklich im Sommer letzten Jahres, Sommer 24, der Rückgang der Gletscher auf Spitzbergen extrem war. So stark, wie man es noch nie beobachtet hat. Übertraf alle bisherigen Beobachtungen, steht in der Facharbeit. Der Gletscher oder die Gletscher haben letzten Sommer 61 Gigatonnen verloren. Kann man sich jetzt nicht viel vorstellen, aber allein das hat gereicht, dass der Meeresspiegel um 0,16 Millimeter angestiegen ist.
Ach, das ist doch nix.
Es ist nix, aber für einen Sommer von einer Inselgruppe ist es schon wirklich extrem. Und wenn das so weitergeht, dann kann vielleicht auch in Grönland schmelzt natürlich die Gletscher auch. Und in Grönland ist noch viel mehr Eis als in Spitzbergen, weil Grönland ist deutlich größer als Spitzbergen, kann man sich gerne anschauen auf entsprechenden Landkarten. Grönland hat im selben Sommer ungefähr 55 Gigatonnen verloren, was jetzt nicht dramatisch viel weniger ist als die 61 Gigatonnen von Spitzbergen. Also in Grönland geht's auch ordentlich weg. Und wenn Grönland mal komplett schmelzen sollte, also das Eis auf Grönland, dann haben wir immerhin schon einen Meeresspiegel von 70 Zentimeter höher. Au. Und das ist auch ungefähr die Prognose. Naja, so, also da ist jetzt nicht nur die Eisschmelze dabei, weil wenn es wärmer wird, dann dehnt sich das Wasser auch aus. Das trägt auch zum Meeresspiegelanstieg an. Aber diese 70 Zentimeter, das ist so die Prognose für, 2100. Was nicht so weit weg ist, wie man alle immer glaubt. Das klingt als alte Menschen wie uns, so nach ferner Zukunft. Genau. Aber alle Kinder, die jetzt die jetzt geboren werden sowieso, aber selbst die Kinder, die jetzt schon mit der Schule fertig werden, haben sehr, sehr gute Chancen, das Jahr 2100 zu erleben.
Ja.
Also das ist was, das ist...
Und vor allem, wenn das dann geschmolzen ist, dann reißt die nordatlantische Oszillation mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach ab. Und dann wird das hier in Europa extrem ungemütlich. Ne?
Und deshalb, man darf sich auch nicht irgendwie so denken, 70 Zentimeter sind halt 70 Zentimeter und hier mein Haus ist ein Meter über dem Meeresspiegel. bin ich safe. So funktioniert es ja auch nicht, weil dann hast du, hast Ebbe und Flut, du hast Stürme, du hast Sturmfluten und wie das Wasser dann ins Land eindringen kann, das hängt schon auch, das kann an Zentimetern hängen, wie weit es kommt. Also ein paar Zentimeter Unterschied können der Unterschied sein, ob das Wasser jetzt über den Deich drüber kommt oder nicht und ob es irgendwie den Staudamm zerreißt oder nicht. Und je öfter das Wasser ein bisschen höher steigt, als es eigentlich gedacht ist, dass es steigt, desto größer werden die Schäden, je öfter so Straßen überschwemmt werden, je öfter Brücken überspült werden und so weiter, desto mehr leidet die Infrastruktur, sie dann auch weggehen. Also das
nee, ich finde einfach
auch ein halber Meter ist schon dramatisch.
Ja, und ich finde ja nach wie vor, also was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend fand, war, das hatte ich letzte Sendung ja erzählt, diese Amok Simulations, also die nordatlantische Oszillation, wie sehen die Temperaturen, also die mittleren Temperaturen, wie sehen die Extremtemperaturen in, ja, mich hat vor allen Dingen Deutschland interessiert, wie sehen die mittleren und Extremtemperaturen bei uns aus für den Fall, dass diese nordatlantische Zirkulation versiegt und es gleichzeitig auch noch 2 Grad wärmer wird oder halt nicht 2 Grad wärmer. Und ich fand das insgesamt, das fand ich eigentlich so mit das am beeindruckendsten, das ist das beeindruckendste, wie nennt man das denn, die beeindruckendste Visualisierung von Klimafolgen, die ich bisher gesehen habe und fand das auch irgendwie, ja, tatsächlich ein bisschen aufrüttelnd, wenn man so will.
Ja, na, es sollte doch aufrütteln.
Ja, klar, aber alles andere ist so abstrakt. Weißt du, hier, da gibt es ja auch noch so eine Modellierung oder Visualisierung der Meeresspiegelanstiege. Da kannst du dann halt gucken, wie weit fließt es denn ins Inland, wenn eine bestimmte Höhe. Aber das ist halt schon wieder so abstrakt, weil das Meer ist so groß. Ne?
Ja.
Aber naja, wenn diese Zirkulation versiegt, dann wirst du in Berlin mittlere Wintertemperaturen haben, die einfach mal 10 Grad niedriger sind als jetzt. Und das finde ich beeindruckend, weil das kann ich unmittelbar spüren, weil ich weiß dann, wie meine Heizung laufen wird und was ich anziehen muss und so. Das fand ich schon echt, echt beeindruckend, ja. Aber es gibt
anscheinend nichts. Das war Spitzbergen.
Wo wir gerade in Skandinavien sind, was ist eine Eigenart der Skandinavier?
Sie, Gott, was sind die? Mir fällt kein Klischee ein.
Okay, Suizid.
gut.
Eigentlich ist es eine gute Nachricht, die ich erzählen wollte. Ja. Seit 1990 sind die Suizidraten weltweit um 1/3 gesunken.
Oh, was das ist eine gute Nachricht.
Was echt ganz schön ist. Sie haben außerdem gesehen, dass in Ländern mit hohem Einkommen die Suizidraten höher sind als in Ländern mit niedrigem Einkommen. Ausgerechnet in den nordeuropäischen Staaten ist das so. Und darum kam ich jetzt auf den komische Überleitung mit dem Suizid. Relativ am meisten Suizide gibt es im Baltikum, Großbritannien und Finnland. Mhm. Und Männer suizidieren sich 3,5-mal so häufig wie Frauen. Ältere suizidieren sich häufiger als Jüngere. Und in diesem Abwärtstrend ist aber noch ein anderer Trend drin. In den USA hat in den letzten 20 Jahren die Suizidrate um 1/3 zugenommen.
Oh. Okay.
Krass, ne?
In den letzten 20 Jahren.
In den letzten 20 Jahren, also zwischen 2000 und 2020. In Australien ist er auch wieder angestiegen, ein bisschen, die Suizidrate. Und in Afrika, also Gesamtafrika, ist die Suizidrate auch wieder ein bisschen angestiegen in diesem globalen Abwärtstrend. Trotzdem finde ich, es ist eine gute Nachricht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr gute Nachricht, wenn weniger Menschen diesen Weg gehen müssen. Aber ja.
Ich tue mich ja total schwer damit. Das
ich auch.
Zu verurteilen, verdammen, verteufeln.
Nee,
ich denke immer so,
muss man gar nicht
tun, Suizid also. Ist ja eigentlich die einzige Freiheit, die der Mensch tatsächlich hat.
Ja, ich weiß nicht, ob das Freiheit ist. Ich glaube, es ist eher, ich kann es ja auch nicht sagen, weil es gab es zum Glück in meinem Umfeld noch nicht. Also die einzige Situation, die ich gedanklich zumindest nachvollziehender nachdenken kann, ist halt jetzt im Fall einer lebensbedrohenden Krankheit ohne Hoffnung, dass ich mich dann selbst entscheide, wann Schluss ist und
so
ich
warte, was,
bis die Krankheit das macht.
Aber ja, oder auch, wenn du denkst, was weiß ich, also genau, so ist ja, Gunther Sachs ist ja da das Paradebeispiel dafür, ne? Dieser Playboy und Lebemann der 60er und 70er Jahre oder 50er und 60er Jahre, der dann irgendwann eine Demenzdiagnose hatte und sich dann umgebracht hat, weil er gesagt hat, ich möchte gerne man soll aufhören, wenn es am besten ist. Mein Problem dabei ist einfach, also es gibt halt sehr, sehr viele Suizide, die aus einer Depression heraus.
Das wollte ich gerade sagen, es ist halt eine Krankheitsfolge.
Genau.
Das ist wie du stirbst an Krebs, du stirbst halt an Depressionen.
Ja, und ich tue mich halt total schwer trotzdem damit zu sagen, ja, aber ist das, ja, es ist eine Krankheitsfolge und diese Menschen müssten sich nicht umbringen, also muss ich jetzt grundsätzlich Suizid verhindern, aber eigentlich finde ich Suizid nicht so verkehrt. Und ich schwanke da immer total hin und her. Es fällt mir super schwer, da eine eindeutige Haltung zu entwickeln zu diesem Thema.
Es ist auch super schwer, und wenn da wir beide das, ist vielleicht auch schwer, darüber zu reden. Ja. Muss man mal ein bisschen, wer zuhört bei dem Thema und vielleicht anders, da andere Gedanken dazu hat. Es gibt Menschen, die man anrufen kann, die helfen einem bei sowas.
Ja.
Also macht das, wenn ihr da
an sowas also denkt. Sich jetzt hinzu, also überhaupt, das finde ich auch unvorstellbar zu denken, so, ich könnte auch eigentlich nicht leben. Da kann ich mich überhaupt nicht reindenken in so eine Welt. Weil ich kriege ja dann gar nicht mehr mit, dass meine Probleme weg sind.
Ja, also wie gesagt, wenn du es nachvollziehen könntest, dann können wir froh sein, dass wir es nicht können.
Ja, stimmt.
Aber wie gesagt, hier 0800 3344 533. Das ist für Deutschland die entsprechende Nummer. Falls ihr solche Gedanken habt, ruft da einfach mal an. In Österreich könnt ihr 142 wählen.
Ich wollte sagen, warum ist das so eine lange Nummer, die man sich nicht merken und jemanden
schnell zurufen? Vielleicht gibt es auch kürzere. Ich habe jetzt einfach nur hier, das ist die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das ist so ein Telefon. Vielleicht gibt es auch, man kann auch einfach 112 anrufen in Deutschland. Also die werden einen auch weiterleiten, vermutlich dorthin.
Ja.
Telefonseelsorge in Deutschland, das ist ja auch 0800 111 0111.
Ja.
Also ich habe jetzt, es gibt vermutlich noch
116, 123 ist auch Telefonseelsorge, ja.
Ja. Aber du hast recht, In der Schweiz ist es 143, in Österreich 142.
Ist irgendwie ganz angenehm. Deutschland
hat keine kürzere Nummer.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen doof.
Ja, gut.
Ich überlege, es ist so ein Thema, das mich immer wieder überlegen lässt, weil eigentlich ist es schrecklich. Andererseits denke ich, aber es ist doch mein Leben, ist doch meine Entscheidung. Ich habe doch nicht, ne? Das ist so dieses, das hast du ja eigentlich immer, wenn es irgendwie darum um Gesellschaft geht, dass der Staat ist dafür verantwortlich, dass du am Leben bleibst sozusagen. Ja,
aber wenn die Frage ist halt, wenn dein Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, weil es eben krank ist, und das ist ja bei Depressionen der Fall, dann ist halt vielleicht die Entscheidung nicht mehr deine freie Entscheidung. Weil dein Gehirn
nicht in der Lage ist,
frei zu entscheiden.
Das ist die Frage, dann ist das noch eine freie Entscheidung, ja.
Ja, reden wir über was anderes.
Ja,
reden wir über mutierte Kaninchen.
Sehr gut, das ist doch schön. Das ist was, das können wir selber nicht werden.
Ja, da geht es um eine tolle Geschichte. Aber man sieht jetzt aktuell, im Internet sieht man aktuell sowieso jeden Blödsinn, weil alle mit irgendwelchen KI-Videos rumtun und so weiter. Aber nicht KI, obwohl es so ausschaut, sind Bilder, die man jetzt aus den USA gerade sieht, von Kaninchen, die wirklich denen überall wirklich Tentakel aus dem Kopf wachsen. Also schaut wirklich wild aus. Ihr könnt den Artikel in den Shownotes anklicken, da seht ihr so ein Bild.
Tulluninchen?
So ungefähr, ja. Also die haben wirklich, die haben wirklich überall so warzenartige Gebilde, Wucherungen und so weiter. Und ja, das ist eine interessante Geschichte. Also die gibt schon länger, kennt man schon länger. Und zwar werden die von einem Virus verursacht, diese Wucherungen, und die werden. Der kriegt halt im Wesentlichen Krebs, der kriegt Metastasen im Kopfbereich, das Kaninchen, und die können wirklich halt so wie Hörner, Tentakel und so weiter aussehen. Und das ist vermutlich, sagt man auch, der Grund für die Wolperdinger.
Ach komm.
Ja, weil die Wolperdinger ja auch so für andere diverse Mischfabelwesen, die man halt so kennt, weil halt das sowas bei Tieren vorkommt. Und wenn du dir so dieses Bild von dem Hasen anschaust, den ich da jetzt gerade vor mir habe, dann der schaut auch wirklich aus wie so ein Wolperdinger. Jedenfalls, das Virus, das macht beim Hasen, beim Kaninchen, das ist ein Papillomavirus.
Ach komm, okay. Und
Papillomavirus kennt man.
Na klar, als Mensch. Das ist Dingsbums-Krebs.
Macht HPV.
HPV, genau.
Ja, und das war tatsächlich diese Geschichten, diese Hasen in den 1930er Jahren, war das erste Mal, als wir ein Papillomavirus überhaupt entdeckt haben.
Also wir ist haben das HPV, da das humane Papillomavirus, ist das dann, könnte das sogar eine Zoonose sein?
Weiß ich jetzt im Detail nicht. In dem Fall war es das Schoup-Papillomavirus, das hat man da entdeckt. Das heißt auch Baumwollschwanz-Kaninchen-Papillomavirus, das das eben bei den Tieren macht. Aber wir haben es dann eben, es gibt halt diverse andere Papillomaviren, und beim Menschen haben wir halt das HPV-Virus. Und das wirklich Beeindruckende ist nicht nur, dass es irgendwie mit diesen Papillomaviren, nicht nur, dass es Kaninchen seltsam aussehen lässt, und dass es Krebs verursacht, weil das ein Virus Krebs verursacht, ist ja auch nicht so häufig oder liegt zu nahe. Aber das wirklich Beeindruckende ist, dass es eine Impfung gibt dagegen.
HPV,
das ist das Tolle. Ja, wir haben eine Impfung gegen Krebs.
Ja, das
kann man immer und immer wieder sagen. Ja. Ja, aber man, es ist halt von all den Vorteilen beeinträchtigt, die man hat, so hat gegen Impfung, vor allem, weil es ja in dem Fall auch, es ist etwas, es sollte man so früh wie möglich machen. Aha. HPV ist etwas, das durch Sex übertragen wird oder unter anderem durch Sex übertragen wird, sexuellen Kontakt übertragen wird. Also, und das war zum Beispiel ein Grund, warum in Österreich jetzt da sich so lange die Menschen oder die Politik gesträubt hat, die HPV-Impfung einzuführen oder für Kinder und Jugendliche einzuführen, weil halt, ja, man wollte halt nicht über Kinder, die Sex haben, reden.
Oh Gott.
Oder Teenager,
Konservative. Die Sex haben, reden. Dankeschön. Meine Fresse da.
Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. In Österreich kann man sich halt mittlerweile gegen HPV impfen lassen.
In Deutschland auch. Ich meine, es wäre in Deutschland sogar Kassenleistung.
Ja, es kostet nämlich ein Schweinegeld. Also in Österreich zahlst du für, ich glaube, du brauchst 2 oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel du brauchst, aber du zahlst insgesamt ungefähr 600 Euro dafür. Und das ist jetzt, ich meine, wir haben es vermutlich in dem Podcast schon mal gesagt, wenn ich Krebs habe, dann denke ich mir, hätte ich damals die 600 Euro investiert, aber ja. 600 Euro haben und nicht haben, ist auch was.
Ja.
In Österreich ist es so, dass jetzt, es wurde eingeführt, ich glaube, es gilt immer noch, genau, dass du kostenfrei von 9 bis 30 kannst du dich kostenlos impfen lassen.
Mhm.
Und das ist aber nur noch bis, glaube ich, nächstes Jahr gültig oder irgendwie sowas, diese Aktion. Dann musst du wieder zahlen. Also da schaut euch das am besten an. Und ja, wenn man über 30 ist, kann man sich auch noch impfen lassen gegen HPV. Geht auch noch, weil es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche HPV-Viren. Und nur weil ich vielleicht irgendwie beim, noch nicht jedes Mal, wenn man diese HPV-Viren wo kriegt, muss man gleich irgendwie Krebs davon bekommen. Ja. Aber man kann sie halt übertragen bei sexuellem Kontakt. Aber nur weil ich jetzt irgendwie einen HPV-Virus vielleicht schon aufgeschnappt habe im Laufe meines Lebens, heißt es nicht, dass ich die anderen auch alle haben muss. Also Okay. Man kann sich immer gegen HPV impfen lassen. Lohnt sich. Und vor allem, wenn ihr Kinder habt, dann ja, geht mit denen zur HPV-Impfung. Ihr könnt eure Kinder impfen gegen Krebs, macht das.
In Deutschland unter 18 kostenfrei. Also unter 18 zahlen die Krankenkassen in Deutschland. Ansonsten kostet es auch um die 500 Euro bei uns.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, also das, wer jetzt irgendwo im Internet diese Bilder von den komischen Tentakelkaninchen sieht, die sind kein KI. Das ist tatsächlich keine, und auch keine Kaninchenpest. Man kann sich auch, glaube ich, an den Kaninchenviren nicht anstecken als ein Mensch. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht. Meine andere Kaninchen können sich anstecken, aber es ist auf jeden Fall etwas, es hat zumindest eine interessante Geschichte in der Forschungsgeschichte, diese Tentakelkaninchen, die jetzt gerade in den USA wieder auftauchen.
Da bleiben wir im Immunsystem, hat es ja gesagt, also Krebsimpfung, also Krebs ist ja ein Krebs und Immunsystem hängen zusammen, nennen wir es mal so. Was ganz witzig ist, die Wissenschaft hat sich das Immunsystem angeguckt und geguckt, worauf reagiert es denn eigentlich und festgestellt, dass der Anblick einer möglichen Informationsquelle schon ausreicht, um eine Immunreaktion auszulösen.
Was, wenn ich eine Zeitschrift lese?
Ja, genau das. Das Gehirn kann also also praktisch aus dem Bewusstsein, also du siehst ja eine Infektionsquelle und das dadurch verleitet das Gehirn das Immunsystem schon in Alarmbereitschaft zu gehen. Und zwar, was es macht, ist, es ist so ein bisschen wie bei dir mit chemischen Formeln. Innate lymphoide Zellen werden aktiviert. Das sind Immunzellen, von denen wir vor 10 Jahren noch gar nichts wussten. Die haben wir gefunden und die werden aktiviert, wenn wir Infektionsquellen angucken. Rausgefunden haben sie das, indem sie einfach Probanden sich geholt haben. Haben 250 Leuten so Kameras auf den Kopf gesetzt, so Headsets, die Augenbewegung verfolgen und sowas alles. Und haben den Avatare, also haben die Headsets mit der Augenbewegung verfolgen. Da haben die in einer virtuellen Realität rumlaufen lassen damit. Und haben ihnen Avatare präsentiert. Die hatten halt teilweise Ausschlag, haben gehustet, so was man halt so hat, wenn man infiziert ist. Und immer wenn diese Avatare mit Infektionskennzeichen sich den Leuten genähert haben, hatten die andere Gehirnaktivitäten, als wenn sie weit weg waren. Und die Blutproben dieser Probandinnen und Probanden haben eine erhöhte Aktivität dieser Immunzellen gezeigt. Also die, bei denen sie sehen konnten, dass das Gehirn sich anders verhält, wenn die Kranken näher kommen, hatten hinterher auch diese Immunzellen im Blut. Das ist ja geil.
Ja, ja. Also, wenn das die Esoteriker hören, dann ist die impfen doch Information.
Stimmt. Oh Gott.
Aber ja, es ist spannend. Ich kenne das jetzt in so einem absolut unwissenschaftlichen Kontext, dass du wirklich, wenn du jetzt in der vollen Straßenbahn oder vollen Zug sitzt, wo rund um dich rum nur gehustet, gerotzt und sonst was wird, da fühlst du dich sofort krank, ja, selbst wenn du es nicht bist. Aber vielleicht hat das was damit zu tun, dass das Immunsystem anspringt. Vielleicht ist da ein bisschen was dran. Keine Ahnung.
Ach so, meinst du? Okay, vielleicht ist da wirklich ein bisschen was dran. Wobei, wenn um dich rum gehustet wird, dann springt sowieso das Immunsystem an. Also da geht es ja nicht mehr darum, dass du irgendwas gesehen hast, was krank aussieht.
Ja, stimmt auch wieder.
Also diese, ja. Und erstmal geht es da ja nur um eine erhöhte Alarmbereitschaft des Immunsystems. Weil wenn der Erreger erstmal in der Nase ist, hat das Immunsystem nicht mehr so viel Zeit.
Ja, aber ja, interessant, das überrascht mich. Also ich frage mich, ob da noch irgendwas rauskommt, also ob das in irgendeine Art von Behandlung sonst irgendwas mündet, oder? Bin ich gespannt.
Das ist eine interessante Frage, weil rein theoretisch könntest du ja, bevor du morgens aus dem Haus gehst, dich mit entsprechenden, ich sag mal, Sinneseindrücken vorimpfen sozusagen.
Ja Gott, ich schaue mir doch nicht jeden Tag nach dem Aufstehen mit Bilder von kranken Menschen an. Ich meine, das macht ja auch depressiv.
Aber wenn es hilft?
Ja, keine Ahnung. Ja. Gut, machen wir was anderes, machen wir was Lustiges, oder? Okay. Was trinkst du und was isst du, Holger, wenn es draußen so richtig heiß ist?
Ich trinke Wasser. Und was esse ich denn? Kann ich gar nicht so genau sagen. Eigentlich ganz normal das, was ich auch sonst esse. Was ich nicht mache, ist, also ich liebe ja Gulasch und so Schmorgerichte insgesamt. Die esse ich nicht, wenn es draußen heiß ist.
Interessant, weil es gibt ja da ganz viele so Mythen, was Essen und Trinken und Hitze angeht, ja, irgendwie das scharfes Essen. Ja, Essen ist gut bei Hitze zum Beispiel, sagt man. Ja, weil schau dir an, Mexiko, Indien, Thailand.
Wunderbar. Ja, aber da geht es doch nicht um Hitze, sondern um Bazillen. Also scharfes Essen macht Bazillen ein bisschen wecker.
Ja, da geht es wahrscheinlich um ganz viel Kulturelles auch noch mehr, aber ja, dieser Mythos ist halt ja, so du fängst an zu schwitzen und das kühlt den Körper und so weiter. Oder ja, hier Bier ist gut, elektrolytisches Getränk gegen die Hitze und so weiter. Oder vielleicht auch ein Radler, wenn man nicht den ganzen Alkohol haben will. Also es gibt jede Menge Mythen und ich habe jetzt einen Artikel gefunden, der ist noch relativ aktuell, wo man sich das mal alles so angeschaut hat, ist so ein Text mit diesen Mythen und ein bisschen Interview mit einer Professorin für Immunologie, die sich auf Ernährung, Stoffwechsel und Wissenschaftskommunikation spezialisiert, Sandra Holaschek, die erklärt, was mit diesen Mythen auf sich hat. Und das ist eine deprimierende Lektüre, muss ich sagen. Also sie sagt erstmal, ja, das schöne kühle Bier, wenn es heiß ist, ja, bringt nichts, sagt sie. Das ist ein Unsinn, mit dem man aufräumen muss, weil Bier hat also wenig Mineralien, geringen Anteil an Natrium, weswegen man auch meistens früher oder oft heute immer noch Salzbrezen zum Bier isst, weil da halt sonst da der Mangel an Salz drin ist.
Ja, die bayerische PR hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und uns Bier als Grundnahrungsmittel verkauft. Dabei wollen die Bayern einfach nur den ganzen Tag angetütert sein.
Ja, und Bier verkaufen. Also Bier, sagt sie, ist, wenn man viel schwitzt, keine gute Idee. Der Alkohol sorgt für Flüssigkeitsverlust, der erzeugt im Körper Wärme und so weiter, verbrennt auch bremst die Verbrennung von Fett und so weiter. Also Bier hilft leider nicht. Mhm. Sie sagt, das Interessante ist die Kälte, oder ist der nächste Mythos, die Kälte, so ein schönes kaltes Bier, wenn es heiß ist, ja, schon gut, aber auch da wieder ist die Frau Holaschek Spielverderberin, oder vielleicht heißt sie auch Holasek, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Sie sagt, Getränke direkt aus dem Kühlschrank sind kontraproduktiv, ja, weil man soll eine Trinktemperatur von 22 Grad haben, dann nimmt man den Geschmack eines Getränks am besten wahr und trinkt im besten Fall länger, regelmäßiger und mehr.
Ja,
also
Bier bei 22 Grad ist ja auch gesünder.
Ja, aber das Bier muss 22 Grad haben.
Ja, ich sag ja.
Ja, eher.
Aber da trinkst du nicht so viel Bier, wenn er 22 Grad hat. Ja, das ist gesünder.
Ja, du sollst aber auch kein Bier trinken, sondern, wie gesagt, kein kühles Bier, wenn es warm ist, sondern lauwarmes Wasser, sagt die Expertin. Mhm. Beim Eis ist dasselbe. Das Erfrischungsgefühl kommt nicht von der Kälte, sondern es kommt vom Zucker. Mhm. Der wirkt leistungssteigert, wird als Erfrischung wahrgenommen. Und sie sagt, stattdessen soll man lieber Wasser mit ein bisschen Fruchtsaft mischen oder Pfefferminze. Weiß nicht, lutschen, keine Ahnung, was man mit der machen soll.
Naja, nee, ins Wasser, obwohl, nee, das hilft ja dann gar nicht.
Ja, also, und kommen wir jetzt zum Essen. Was soll man essen? wenn es heiß ist, brauchst du weniger Kalorien als sonst, weil du weniger Energie brauchst, um den Körper auf Temperatur zu halten. Das heißt, du sollst auch weniger Kalorien zu dir nehmen. Am besten niederkalorisch, elektrolyt- und vitaminreich, mit viel gebundenem Wasser, also Gemüse und idealerweise Gurken. Gurken, Paprika, Zucchini.
Ja.
Also Gurke, Paprika, Zucchini, lauwarmes Wasser. Das
kann man mit
die Wissenschaft. Tierische Produkte. Ja, aber tierische Produkte sind kontraproduktiv, sagt sie, weil da durch die Proteine, die bei den tierischen Proteine, die Erwärmung des Körpers durch das Essen besonders stark ist bei dem Eiweiß.
Das heißt die Bratwurst im Biergarten oder ja, sowas? Ja,
auch nix. Kein Grillabend mit Bier, sagt die Wissenschaft auch. Nein, will sie nicht.
Mhm.
Ja, also ja, man kann es trotzdem halten, wie man will, aber die Wissenschaft sagt, wenn es heiß ist, trinkt lauwarmes Wasser und esst Gurken.
Ja, kann ich mit leben. Also krieg hin, ich trinke das Wasser ist nicht lauwarm, das ich trinke, das aber ansonsten. Wie komme ich denn, oh ja, von der Gurke komme ich unmittelbar zur Kartoffel. Die Wissenschaft hat festgestellt, von wem die Kartoffel abstammt und jetzt kommt.
Von Deutschen.
Nein.
Okay.
Von Tomaten.
Ach.
Kartoffeln sind Tomaten. Das ist
ja gut, die kommen ja beide aus Südamerika, ja.
Das ist aber wirklich so, weißt du, weil Erdbeeren sind ja auch Nüsse, glaube ich. Und was war noch? Melonen sind Obst oder so ähnlich. Ja,
Banane sind eigentlich Fische, oder wie war das?
Irgendwas, also es gibt so ganz, ganz komische Sachen. Jedenfalls ist jetzt, also wir wissen jetzt, die Kartoffel ist eigentlich eine Tomate. Das haben sie rausgefunden,
indem sie. Passen die Ketchup auch so gut zu Pommes?
Finde ich ja nicht. Ich hasse Ketchup.
Ja, ich bin auch eher, ich esse eher Senf zu Pommes, aber.
Ja, Senf oder Mayo oder gar nichts, wenn es gute Pommes sind. Außerdem heißt es Fritten.
Ja.
Aber Ketchup, ich mag Ketchup überhaupt nicht. Ich finde, sobald man Ketchup an irgendein Essen macht, schmeckt das ganze Essen nur noch nach Ketchup. Darum.
Oder Kartoffeln, wie wir jetzt gelernt haben.
Also. Oder Kartoffeln, genau. Also, sie haben sich angeguckt, die Gene des Kartoffelvorläufers, und der heißt Etuberosum. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass moderne Kartoffeln eine gleichbleibende Mischung aus Genen von Etuberosum haben und Tomaten. Und sie haben zurückgerechnet und gehen davon aus, dass vor um die 9 Millionen Jahre ungefähr die sich vermischt haben und ein Gen eingeschaltet wurde bei Etuberosum, das das Knollenwachstum aktiviert hat. Und dieses Gen stammt irgendwie von der Tomate.
Mhm.
Also so, ne? Und das hat die Pflanze gebraucht, weil damals die Anden, also das ist toll, die Anden sich aufgefaltet haben. Und dadurch sind die Bedingungen härter geworden, da zu wachsen. Und darum hat sich die Tomate oder Etuberosum oder beide haben sich dann halt gedacht, okay, dann schließen wir uns jetzt mal zusammen und bilden Knollen aus, weil wenn unsere Nährstoffe aus einer Knolle kommen, dann halten wir schlechte Zeiten besser durch.
Das heißt, wir haben die Kartoffel der Plattentektonik zu verdanken.
Tomatenplattentektonik, genau.
Ja, interessant. Ja, das ist auch gut. Also esst mehr Tomaten, esst mehr Kartoffeln, esst mehr Gurken, wie wir gerade gehört haben. Denn eine neue Studie der Uni Wien hat festgestellt, dass pflanzliche Ernährung das Risiko für Multimorbidität verringert. Also dass du
im Alter das gedacht, ne?
Mehrere also so chronische Krankheiten, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, das kriegt man ja unter Umständen gern mal auch gleichzeitig, wenn du irgendwie älter wirst. Und die haben jetzt untersucht, dass du, wenn du wirklich dich eben pflanzlich ernährst, und damit ist jetzt nicht einfach nur, also es muss nicht rein pflanzlich sein, aber je mehr pflanzlich du dich ernährst, und das muss jetzt nicht die, das sagen sie auch extra in dieser Studie, das kann durchaus auch so die vegane Bratwurst sein, der vegane Burger. Das muss jetzt nicht irgendwie nur so das reine Gemüse sein, Hauptsache pflanzlich.
Aber
senkst du dein Risiko für diese, dass du irgendwann diese Multimorbidität entwickelst?
Ich erhöhe mein Risiko aber dadurch, dass ich hochverarbeitete Lebensmittel esse und die veganen Sachen sind alle hochverarbeitet. Habe ich doch jetzt wieder so einen blöden Zielkonflikt.
Ja, also erstens kann man da aber auch drüber streiten, was jetzt hochverarbeitet heißt und ob hochverarbeitet jetzt tendenziell so zwingend schlecht sein muss, weil du kannst dich auch zu irgendeinem Molekularkoch ins Restaurant setzen und irgendwie ein sauteures 15-Gänge-Menü essen, wo jeder Bissen 50 Zutaten hat, ist auch hochverarbeitet. Aber ich weiß, was gemein ist, also hier diese ganze Fett und Zucker und Salz und so weiter, was da drin ist, aber prinzipiell sagen sie hier, die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung, die eben auch solche veganen Ersatzprodukte enthält, die zeigen sich nicht nur bei Menschen, die alt sind, sondern auch schon bei Menschen mittleren Alters. Also es lohnt sich, das zu machen.
Ha.
haben 400.000 Frauen und Männer untersucht, zwischen 37 und 70 Jahren aus 6 europäischen Ländern. Also ist schon eine ordentliche Datenquelle.
Wir bleiben gesund, indem wir, das haben wir auch anfangs der Sendung schon festgestellt, Arbeit zunehmend ablehnen. Die Wissenschaft hat sich 3000 Beschäftigte in über 140 Firmen in Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien, Irland und den USA angeguckt. Und denen allen war gemein, dass diese Firmen die Wochenarbeitszeit reduziert haben. Es geht also um die Vier-Tage-Woche. Was sie abgefragt haben, sind so arbeits- und gesundheitsbezogene Themen. Burnout, Arbeitszufriedenheit, geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit. Und zwar vor der Einführung der Verkürzung, der Arbeitszeitverkürzung und nach der Einführung der Arbeitszeitverkürzung. Rausgekommen ist dabei, dass eine Vier-Tage-Woche ohne Einkommensverlust, bei der die wöchentliche Arbeitszeit im Schnitt um 5 Stunden verringert worden ist, die Arbeitszufriedenheit, die körperliche und geistige Gesundheit der Beschäftigten gesteigert hat.
Das ist doch
gut. Am stärksten waren die Steigerungen, also insbesondere bei Burnout und psychischer Gesundheit und Arbeitszufriedenheit, also den ganzen Sachen, die dein Gehirn mit dir macht, ohne dass du es merkst. Besonders gut gelaufen ist das für Beschäftigte, deren Arbeitszeit um 8 Stunden oder mehr reduziert worden ist. Das heißt, eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, man darf ja nie in absoluten Sachen reden, eine 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass deine Beschäftigten besser drauf sind und darum auch gerne deine Beschäftigten bleiben und ein bisschen besser arbeiten. Was ja sowieso, also ich meine, niemand arbeitet 8 Stunden, außer irgendjemand, der 8 Stunden am Fließband steht und Schraub macht oder sowas. Aber niemand, der irgendwie, selbst der Dachdecker arbeitet keine 8 Stunden am Stück.
Ja, das kann nur besser werden, weil das sagt die Wissenschaft und in dem Fall sagt es die Wissenschaft und der Hausverstand noch dazu.
Das Problem ist allerdings, dass du halt wirklich sehr, sehr starke konservative Beharrungskräfte hast. Und das sind nicht nur die Rechtskonservativen, das ist eigentlich das Interessante, sondern es sind auch die Linkskonservativen. Alle, die Arbeit als derart sinnstiftend betrachten, dass sie sich nicht vorstellen können, dass man an 3 Tagen, an denen man nicht arbeitet, vielleicht was anderes Sinnstiftendes machen kann.
Ja, das ist halt das Problem.
Und das können sich halt sehr, sehr viele Menschen, die dann letztendlich Wahlentscheidungen treffen, können sich das halt wahrscheinlich auch nicht vorstellen, weil sie so stark auf ihre Arbeit fixiert sind, ja, dass sie vielleicht wirklich denken. Also das ist ja oft, wenn ich so sage, ich habe ja versucht, es ist mir nicht gelungen, vielleicht gelingt es mir noch, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe ja versucht, mit Podcasts so reich zu werden, dass ich nie mehr arbeiten muss. Ist das Erste, was ich höre von Leuten, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, gar nicht zu arbeiten.
Wo ich ja, mir denke, man kann das, ja,
doch,
das kann ja Dinge machen.
Exakt. Und das ist aber, ich finde das halt total traurig, dass Menschen im Grunde Leben mit Arbeit in Verbindung bringen. Es gibt so viel, was man unternehmen kann, so viel, was man machen kann, woran einen die Arbeit eigentlich hindert, also die Erwerbsarbeit, dass ich, weiß ich nicht, also ich bin, wenn mir jemand sagt, ich muss nicht mehr arbeiten, ich habe es geschafft, ich habe jetzt irgendwie meine 2 Millionen auf dem Sparbuch oder sowas, ist das Erste, was ich sage, boah, wie geil, jetzt kannst du all die Sachen machen, die du machen möchtest.
Aber das, ja, und vor allem, was da auch immer unter den Tisch fällt, ist, dass der Unterschied zwischen Erwerbsarbeit und der restlichen Arbeit, die ja ein Leben auch noch so bereithält. Ich habe das erste Mal so richtig wissenschaftlich klärt bekommen, als ich glaube in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über den österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel. Mhm. Die hatten Arbeit da auch als eigenes Thema drinnen und unter anderem sich da im Detail angeschaut, eben den Unterschied zwischen Erwerbsarbeit und das, was man so landläufig Care-Arbeit nennt, beziehungsweise halt alles andere, Sorgearbeit, freiwillige Arbeit, Ehrenamt und so weiter, was ganz viele Menschen machen. Also eigentlich jetzt simpler gesagt, Arbeit, für die es Geld gibt und Arbeit, für die es kein Geld gibt. Und tendenziell ist alles in unserer Gesellschaft eben auf diese Arbeit für Geld ausgerichtet. Ja. Und das ist tendenziell auch die Arbeit, die am klimaschädlichsten ist, die nicht Geldarbeit, die ist tendenziell das, was quasi klimafreundliche Effekte haben könnte. Ich kriege das gerade aus dem Kopf nicht alles zusammen, aber ja, der Fokus unserer Gesellschaft auf Arbeit zwecks Geld verdienen ist aus vielen Gründen nicht gut, aber auch aus Klimagründen nicht gut. Wir sollten uns auch mit der Arbeit beschäftigen, die Menschen machen, um kein Geld damit zu verdienen oder die es halt freiwillig machen.
Ja, ganz eindeutig. Also das, ja. Und der Witz ist ja dann auch dort, dass Menschen, die Autos brauchen, brauchen diese Autos, also die sie wirklich brauchen diese Autos, um zur Arbeit zu fahren, die sie verrichten, um davon Autos zu bezahlen.
Ja.
Unter anderem. Das sind so ganz bizarre eigentlich Zusammenhänge, wo du auch sagen, Moment mal, ich habe tatsächlich diese Diskussion mal mit einem Freund gehabt, vor vielen, vielen Jahren. Da hat er sich, der hat immer so ein VW Golf gefahren oder sowas und hat sich dann aber, ich glaube, ein Dreier BMW geholt. Mhm. Der ist Freiberufler, das ist halt ein Firmenfahrzeug, also den konnte, war halt günstig für ihn, den zu leasen, also nicht zu kaufen. Aber der Golf vorher, der hat ihn halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, 100 Euro im Monat gekostet, der BMW aber 280.
Ja.
Und das war ein super günstiges Angebot. Also es war wirklich ein guter Preis für so ein Leasingfahrzeug. Und ich habe mir aber auch gesagt, ja, aber die zusätzlichen 180 Euro, die musst du ja auch erstmal verdienen jeden Monat. Das heißt, du musst mehr arbeiten, um dieses Auto zu haben. Und das ist doch eigentlich vollkommen Schwachsinn. Ich fahre doch ein kleineres Auto und arbeite 2 Tage weniger oder sowas. Ist aber nicht, ja, hat nicht funktioniert. Ja, aber ich fahre ja so viel neuerdings. Als könnte man mit dem Golf nicht viel fahren, weißt du?
Ja, ja.
Wir haben uns dermaßen dämlich eingelullt. Und zwar selber. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie die große Verschwörung wäre, die uns da reintreibt. Sondern wir erzählen uns vollkommen hirnrissige Geschichten darüber, warum die Art und Weise, wie wir leben, richtig sei.
Ja.
Was sie nicht ist.
Nein.
Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, deren Leben ist richtig. Witzigerweise sind das die sogenannten unteren Schichten eher, ne? Weil die wohnen in kleinen Wohnungen. Die haben keine Autos, die viel Sprit verbrauchen, sowas alles. Die essen vielleicht weniger. Und das ist eigentlich der Witz an der Sache.
Ja, apropos Witz an der Sache.
Oh, Witze.
Ja, erzähl mir einen Witz, Holger.
Ein Zirkus hat 3 Elefanten. Mhm. Bim, Bam und Bum. Einer von diesen 3 muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher?
Ui, das ist gut. Klingt, keine Ahnung, welcher denn?
Nee, sag, Bam. Falsch.
Bum.
Nee, auch nicht.
Bim.
Richtig. Und warum?
Keine Ahnung.
Aus Kostengründen.
Okay, schöner Witz, ja. Ich habe deswegen gefragt nach Witzen, weil ich gedacht habe, du kannst vermutlich einen guten Witz erzählen und der war tatsächlich guter Witz.
Es ist tatsächlich der beste, den ich kenne, der funktioniert aber nur bei der Hälfte aller Menschen.
Ja, aber ich fand ihn gut, es ist ein guter Witz. Die Frage ist, kann eine KI einen guten Witz erzählen?
Ich kann mir vorstellen, dass man eine Maschine so programmieren kann, dass sie gute Witze erzählen kann. Und das ist dann nicht Funnybot.
Okay, ja, also ich meine jetzt nicht... Okay,
I am Funnybot!
Habe ich die Frage vielleicht falsch gestellt?
Die KIs, kennst du die South Park?
Ja, kenne ich, ja.
Entschuldigung.
Ich habe die Frage falsch gestellt. Es geht um die aktuell existierenden Sprachmodelle.
Nein.
Und wenn du denen sagst, sie sollen eine Witze erzählen, ja. Ich habe das nochmal kurz vorher ausprobiert.
Also die erzählen dann sicherlich Witze, die sie irgendwo gefunden haben und wenn du Glück hast, ist ein guter dabei gewesen.
Nee, warte mal, da kommen wir dazu. Also die Frage ist, weil es gibt Forschung, die jetzt gerade neu erschienen ist, die untersucht hat, wie das mit Humor und der KI ist. Und ich habe jetzt gerade hier kurz vor unserer Aufnahme das aktuelle Modell ChatGPT-5 gefragt, ob es mir ein paar Witze erzählt und Witze über Podcasts.
Ja,
oh und Gott. 10 Stück, habe ich gesagt, soll das Ding machen. Die ersten 2 kann man noch sagen, okay, könnte man noch als Witz durchgehen lassen, aber dann baut schlecht ab. Okay. Ja, also das erste finde ich, warum starten so viele Leute einen Podcast? Weil es einfacher ist, ein Mikrofon zu kaufen, als Freundinnen zum Zuhören zu finden. Mhm. Das ist jetzt kein Witz, sondern eher eine Beobachtung.
Genau, was will. Funny, because it's true.
Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Podcast und einem Tagebuch?
Weiß nicht.
Beim Podcast hofft man, dass wenigstens eine Person zuhört.
Mm.
Ja, ist schon bestimmt. Und dann hier, was macht ein Podcast, wenn er müde ist? Er geht in die Pause-Taste. Warum sind Podcasts wie Kühlschränke? Man macht sie ständig auf in der Hoffnung, dass neuer Content drin ist.
Okay, das ist nicht schlecht.
Warum
der
war
ist, der ist nicht schlecht. Das
warum
ist Kifferhumor übrigens.
Warum war der Podcast traurig? Weil ihn niemand abonniert hat.
Aha.
Also es wird es sich irgendwie, dann hat er noch netterweise vorgeschlagen, ChatGPT, soll ich dir als nächstes besonders kurze Einzeiler-Podcast-Witze machen, die man sogar als Gag im Intro verwenden könnte? Also Holger, pass auf, falls du noch was ins Intro schneiden willst. Mein Podcast ist wie Kaffee, man braucht ein paar Folgen, bis er wirkt. Ich habe einen Podcast gestartet, jetzt warte ich nur noch auf den ersten Hörer, vielleicht sogar meine Mutter. Mein Mikro ist mein bester Freund, es hört mir immer zu. Wer Podcasts macht, Schweigen ist nicht Gold, sondern Schnittarbeit. Mein Podcast ist wie Quantenphysik. Niemand versteht ihn, aber alle tun so. Also es wird nicht besser. Was die Witze angeht.
Ja.
Und in dieser Forschungsarbeit haben sie sich tatsächlich angeschaut, warum das so ist. Also also es gibt mehrere Vermutungen, warum das so ist, wie diese ganzen Large Language Modelle funktionieren, weil die verwenden ja erstmal sehr viel Material, halt Zeug, Online-Material, das irgendwo rumsteht, also geschrieben steht, Wikipedia-Zeitungen, wissenschaftliche Papers und so weiter. Und da geht's halt dann, wenn das Ganze optimiert wird, geht's halt darum, dass man da irgendwie mal das Zeug rausfindet, was wirklich faktisch richtig ist, den Quatsch wegkriegt und so weiter. Also da ist kein Anreiz drin, dass man da einen Sinn für Humor entwickelt, weil viel Humor ist ja auch nicht geschrieben. Also es gibt kaum was Unlustigeres als Witzebücher. Also Humor ist eigentlich was in der gesprochenen Sprache funktioniert.
Vor allen Dingen in der Situation vor allen Dingen. Ne?
Also genau. Also das ist jetzt nichts, wo großartig viel schriftliches Material dazu existiert. Und wenn, dann ist es nie so lustig wie, keine Ahnung, die Live-Show von einem Comedian oder wie ein lustiger Film oder halt ein Witz, den man sich halt so erzählt. Ja. Ja, also es ist wirklich schwierig. Und es gibt zwei Forschungsartikel, die verlinke ich gerne in den Shownotes, die könnt ihr euch anschauen. Sind beide nicht so lustig, wie man sich denkt, dass Forschungsartikel über Humor sind. Aber ja, so ist halt Forschung. Einer heißt A robot walks into a bar. Can language models serve as creativity support tools for comedy? Da haben sie, das ist ein längerer Artikel, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man sich durchlesen. Da haben sie, glaube ich, 20 Comedians interviewt und halt zu ihrer Meinung über befragt, ob sie, wie sie KI-Tools für ihre Arbeit nutzen, wie sie KI erlebt haben und so weiter. Also eher so ein ausführliches wissenschaftliches Interview. Mhm. Ganz interessant. Und der neuere Text, den fand ich lustig. Also da haben sie wirklich, der heißt, der Titel, What do you call a dog that is incontrovertibly true? A dogma.
Oh ja, okay.
Oder die haben halt, also das war jetzt quasi, die haben ein theoretisches, mathematisches Modell entwickelt, um solche Wortspiele zu definieren.
Ja.
Und das ist halt, das war halt der Beispiel. Also quasi, du hast ein Wort Dog, hier ist der Hund, und dann ein Dogma, und dann brauchst du eine Eigenschaft, die vom einen zum anderen führt. Also ein Hund, auf Deutsch funktioniert natürlich nicht, ein Hund, der definitiv wahr ist, ist ein Dogma. Also Dogma. Und das, oder eine, hier, what is a rat that thinks logically? Rational. What is a hat that is very disliked? Hated. Also es geht wirklich darum, dass du quasi jetzt rein, du hast quasi ein Wort, dann irgendwie eine Eigenschaft, die das Wort zu einem anderen Wort überführt, das aber erstens ein anderes Wort sein muss, also keine simple Ableitung, aber das ursprüngliche Wort enthalten muss. Also wie Dogma, Red, Rational, Head.
Aber hated, das ist ja nicht Humor, also Humor zu algorithmisieren.
Nee. Das ging auch nicht darum, dass sie jetzt wirklich da Witze draus machen, sondern sie haben diese Struktur entwickelt, um damit dann eben diesen Large Language Modellen beizubringen oder zu schauen, was können die? Können die mit Hilfe dieser Struktur solche Puns, zumindest in der Theorie, auch jetzt mal Humor mal abgesehen, in der Theorie irgendwie hinbekommen?
An der Stelle weiß man dann ja immer noch nicht, haben sie das jetzt sich selbst ausgedacht oder haben sie einfach nur bestehende Witze auf diesen Algorithmus abgeklopft.
Ja, also offensichtlich nicht. Also du kannst da irgendwie in dem Paper Beispiele durchlesen. Ja. Es ging halt, dieses Modell war halt im Prinzip so ein Benchmark-Modell, mit dem du halt so Dinge, genauso wie die Leute bei jeder neuen Version von ChatGPT fragen, wie viel B in Blaubeeren drin sind oder irgend so ein Quatsch, ja. Um zu schauen, wie gut die drauf sind. Mit dem Modell wollen sie halt quasi testen, wie gut die jetzt da mit dieser Witzstruktur sind. Und da haben sie gesagt, sie haben halt ein paar sind zumindest kohärent. Da steht jetzt nicht lustig in der Tabellenspalte, da steht kohärent. Zum Beispiel, das ist ChatGPT-4. Oh, what do you call a car that fixes things? Carpenter.
Ja.
Oder dann haben sie zum Beispiel wie andere, what do you call a van that draws maps? Cartographer. Das macht dann überhaupt keinen Sinn.
I took a crash course in defensive driving, finde ich da wesentlich lustiger. Irgendwie.
Ja, also wie gesagt, also das kann man sich durchlesen, wenn man sich für das Thema interessiert. Und in dem Artikel, wo es um diese ganzen Forschungsarbeiten geht, da wird also ein bisschen allgemeiner gesprochen, auch von der Konferenz, wo das diskutiert worden ist. Und da haben sie halt diverse KI-Forscherinnen und Forscher befragt zu dem Thema. Kann man sich auch durchlesen, ist ganz interessant. Und wie gesagt, das sagt eben die Dagmar Grohmann, Computerlinguistin von der Uni Wien, die sagt halt auch zum Beispiel, auch für uns Menschen ist es nicht einfach, Ironie und Sarkasmus zu erkennen, besonders dann, wenn man einen Menschen nicht kennt. Das heißt, selbst für uns Menschen ist es nicht einfach, immer herauszufinden, was ist lustig. Also ja, wie soll es das erst für die...
Weil, was ich ja eben auch sagte, das ist halt hochsituativ. Also ja. Witz, das ist halt dieses, ne, erzähl mal einen Witz, ist halt immer schwierig. weil du weißt halt nicht, versteht mein Gegenüber jetzt den Witz, wie ist das grundsätzliche Humorverständnis meines Gegenübers? Mhm. Und witzig sind Dinge ja, oder Witze sind ja genau dann witzig, wenn der Abstand zwischen der Erwartung, die du in der Einleitung des Witzes aufgebaut hast, und der Pointe, also der Abstand zwischen Erwartung und Auflösung, wenn der möglichst groß ist. Je größer dieser Abstand ist, desto witziger ist ja der Witz. Jetzt hast du aber, darum ist dieser Elefantenwitz so ein schönes Beispiel, da ist der Abstand ist maximal. Ja? Du erwartest eine Antwort auf die Frage, warum wird BIM verkauft, und du kriegst von mir eine Antwort auf die Frage, warum wird irgendeiner verkauft, und daraus leitet sich ab, es ist immer der Letzte.
Ja.
Das versteht aber schon wieder gar nicht jeder. Ja, also das ist, der Abstand ist schon wieder so groß, dass es dir eben, darum sagte ich, in der Hälfte der Fälle kommt dieser Witz nicht an. Der Abstand ist so groß, dass in der Hälfte der Fälle die Leute sich einfach nur irritiert angucken. Und je nachdem, in was für einer Situation man ist, wie sein Gegenüber ist und so, funktioniert denn aber dann doch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Large Language Models überhaupt daraufhin trainierbar sind, ich sag mal, situativ angemessene Witze zu machen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, dass die, yeah. das ist, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal was wird.
Ja, das ist eh gut, wenn das so ist. Denn ein in diesem Artikel zitierter Computerlinguist von der Universität in Louisville hat auch gesagt, ja, wenn die KI anfängt, dass sie wirklich witzig ist, dann könnte es tendenziell besorgniserregend sein, weil das könnte wirklich ein Anzeichen dafür sein, dass die KI wirklich jetzt so eine universelle Intelligenz entwickelt hat. Ja, also, dass die wirklich jetzt dann in der Lage ist, das zu tun, was die ganzen Silicon Valley-Trotteln erzählen, dass sie halt dann wirklich ja besser ist als wir Menschen, wenn sie in der Lage ist, also in allen anderen Dingen dann auch besser ist oder besser werden kann als die Menschen. Das heißt, wenn sie in der Lage ist, lustig zu sein. Und um das Ganze mit einem Zitat dieses Computerlinguisten zu beenden, wie er den Artikel darüber genannt hat: Der erste gute Witz, der von einer AI kommt, oder der erste gute Witz, der von einer KI erzählt wird, ist vielleicht der letzte, den die Menschheit hören wird.
Naja, so sicher wäre ich mir da nicht. Also das.
Nein, eher, aber es ist eine gute Pointe für den Artikel
drauf. Das stimmt allerdings, ja. Also, aber immerhin fürs deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen wird es reichen.
Ja, gut, da kannst du Funnybot nehmen. Da kannst du Funnybot nehmen. Der ist da wahrscheinlich schon.
Wenn du in Urlaub fährst, was du ja dieses Jahr nicht gemacht hast, was kaufst du dann, Souvenirs?
Jein, also oft schon so, ich kaufe mir oft Dinge, die ich vielleicht brauche, so wie ein Hut oder sowas, wo ich mich dann immer daran erinnere, dass ich dort war. Mhm. Aber ich kaufe Souvenirs als Mitbringsel natürlich für Leute, die was mitgebracht haben wollen. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich hier so die Wohnung mit lauter Klump aus allen möglichen Ländern vollstellt.
Kannst du nachvollziehen, aus welchem Anlass du diese Souvenirs kaufst? Klar, wenn es irgendwie was Nützliches ist, wenn du sagst, ich brauche einen Hut, was ich auch gerne mache, ist mir im Urlaub, also jetzt in Frankreich im Urlaub, habe ich mir halt, weil wir in der Bretagne waren, habe ich mir halt bretonische Matrosen-Shirts gekauft, also gestreifte T-Shirts. Oder als wir mal auf Elba waren, da gibt's eine lokale Parfümerie, also die stellen das Parfum lokal her, da habe ich mir dann auch ein Duftwasser gekauft oder so. Aber das sind ja keine Souvenirs, sondern die Dinger, die man in die Ecke stellt. Wenn du sowas kaufst, weißt du, warum du das gekauft hast? Also wie die Randbedingungen deines Kaufs waren?
Wahrscheinlich nicht. Okay. Vielleicht, weil mich irgendwie ein mitreisendes Kind, Frau, Verwandter gefragt hat, ich will das haben.
Weil es zu Ende geht. Weil es zu Ende geht. In den USA haben sie Studierende an Universitäten befragt, anders geht's kaum, zu realen oder fiktiven Situationen und wie stark sie geneigt sind, in diesen Situationen Souvenirs, also Erinnerungsstücke aufzuheben oder sich zu besorgen, also zu kaufen. Was sie herausgefunden haben ist, kurz zusammengefasst, je größer die Trauer über das Ende der Reise, desto wahrscheinlicher ist der Griff zum Erinnerungsstück, vor allen Dingen, wenn es ein Strandurlaub war, zu Erinnerungsstücken mit Strandmotiven.
Gut, ich hätte es jetzt gerade anders interpretiert, wenn es zu Ende geht. Also bei mir ist es meistens so, dass ich so am letzten Tag des Urlaubs komme drauf, verdammt, wir haben noch keine Mitbringsel und dann muss ich schon Souvenirs kaufen gehen. Aber ja, das ist nicht das, was gemeint ist.
Vielleicht ist das trotzdem ein Effekt davon. Also sobald, also ein bisschen elaborierter, der Kauf von Souvenirs oder das Aufheben von Souvenirs kommt auf das Bewusstsein für die Endlichkeit und die Emotionen dieser Situation an. Und da geht es nicht nur um Urlaub und sowas, sondern auch um Baseballspielbesuche haben sie sich angeguckt und sowas. So, also wenn es sich wenn du ein bedeutungsvolles Ereignis hast und diese Erfahrung sich dem Ende zuneigt, dann bist du stärker dazu geneigt, ein Souvenir zu kaufen. Wenn das, wenn das ein Urlaubsort ist, zum Beispiel, an den du häufiger fährst, ja, also wenn du heute schon, also morgen reist du ab, aber du weißt heute schon, dass du nächstes Jahr wiederkommen wirst, weil es so schön war, dann wirst du wahrscheinlich keine Souvenirs mitbringen.
Ja, gut, ich kann das jetzt gerade, wenn du das so erzählst, nachvollziehen. Also ja. Ich habe ja 15 Jahre lang in Jena gelebt und als ich dann gewusst habe, ich ziehe jetzt wieder zurück nach Österreich und ich habe jetzt keinen definitiven, wirklich naheliegenden und zeitlich naheliegenden Grund mehr, wo ich weiß, okay, ich habe gewusst, irgendwann komme ich schon wieder mal nach Jena zurück, aber ich habe jetzt nicht gewusst, okay, wir werden hier nicht mehr wohnen, ich werde hier nicht mehr arbeiten, ich gibt jetzt keinen Grund, warum ich da jetzt wieder nächstes Mal auf Urlaub hinfahren soll, aber ja, am letzten Tag, bevor ich da wirklich nach Österreich gefahren bin, habe ich nochmal den halben Souvenirladen von der Touristeninformation leer gekauft.
Ja, ja, und darum, ja, schreiben sie auch, darum, es ist ja oft auch schon so, aber es ist auch eine Empfehlung, darum sind Souvenirläden am Ausgang des Museums.
Ja, klar. Ne? Ja, und weil ich den ganzen Kram nicht mitschleppen möchte, wenn ich ins Museum gehe.
Klar, aber es wird auch niemand, denke ich mal, aus wissenschaftlichen Gründen den Souvenirshop an den Ausgang gelegt haben, damit die Leute in ihrer Verzweiflung über Ende des Museumsbesuchs noch was kaufen. Sondern sie werden einfach gesehen haben, wenn er am Ende ist, kaufen die Leute mehr, dann tun wir auch lieber ans Ende.
Ja. Genau. Ja, sind wir auch am Ende oder kommt noch was?
Oh, ich habe noch ein bisschen was.
Ja, dann mach mal, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit.
Dann mache ich es kurz. Ist bei mir ja sowieso immer so. Also ich habe ja immer nicht so viel zu erzählen, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Österreichische WissenschaftlerInnen haben sich den Placebo-Effekt angeguckt und zwar in einer Meta-Analyse aus 124 Studien mit fast 15.000 ProbandInnen und haben sich angesehen die weltweit regionale Verteilung und die sozioökonomische Situation von und bei Placebo-Effekten. Da ging es um Medikamente, also neue Medikamente, neue Arzneimittel, um Krankheitsverlauf bei chronischem Gelenkrheuma zu beeinflussen, beziehungsweise nicht zu beeinflussen, je nachdem. Und gerade bei solchen Sachen wie Gelenkrheuma, Rückenschmerzen und sowas funktioniert der Placebo-Effekt ja enorm gut. Darum gibt es ja so große Erfolge, zum Beispiel bei Akupunktur und Kniegelenksproblemen und sowas, die es nicht gibt, aber da ist der Placebo-Effekt besonders gut wie nennt man das? Besonders stark. So. Ja, geguckt haben sie aufs Bruttonationaleinkommen, den Human Development Index und die in den jeweiligen Ländern notwendige Eigenbeteiligung an den Gesundheitsausgaben. Und was sie gesehen haben, ist einen negativen Zusammenhang zwischen Bruttosozialprodukt pro Kopf und Placebo-Anspracheraten. Mit anderen Worten, pro 10.000 Dollar pro Kopf Bruttosozialprodukt weniger erhöht sich der Placebo-Effekt um fast 4%. Das heißt, schlechter die Leute dran sind, desto stärker der Placebo-Effekt. Ist was man vielleicht wissen sollte, wenn man internationale Medikamentenstudien macht.
Interessant, ja, habe ich noch nicht so überlegt, dass da Zusammenhang geben kann.
Nee, das ist ja sowieso immer, wie kommt man überhaupt auf die Idee, danach zu gucken?
Tja.
Ja, obwohl, wahrscheinlich haben sie gesehen, dass der Placebo-Effekt in manchen Regionen höher ist als in anderen.
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, so wie du, noch nie darüber Gedanken gemacht.
Und zum Schluss kommen wir zu Verschwörungstheorien.
Ja, bitte.
In den USA haben sie sich Verschwörungsgläubige angeguckt und wollten wissen, für wie schlau haltet ihr euch eigentlich? So ungefähr. Da haben Tests gemacht, also Aufgaben präsentiert, die im Grunde nicht lösbar waren. Ein Beispiel aus dem Artikel war, hier, erkennen Sie schnell, was auf diesem Bild ist. Die Leute hatten eine Viertelsekunde Zeit. Das Bild ist allerdings dermaßen verfälscht gewesen, dass man praktisch nichts darauf erkennen konnte. So, ich zitiere, die Teilnehmer haben wenig Grund zu der Annahme, dass sie gut abgeschnitten haben. Durch die niedrige tatsächliche Erfolgsrate trete Selbstüberschätzung dann deutlicher hervor als bei anderen Versuchsanordnungen. Also, du kannst nicht davon ausgehen, dass du erkannt hast, was auf dem Bild ist. Wenn du also sagst, du hast erkannt, was auf dem Bild ist, hast du dich höchstwahrscheinlich selbst überschätzt. Dann haben sie noch so Zustimmung zu gängigen Verschwörungserzählungen abgefragt und sind drauf gekommen. Achtung. Die Korrelation zwischen Selbstüberschätzung und Verschwörungsglauben oder Verschwörungstheorie-Glauben trat bei drei unterschiedlichen Versuchsanordnungen klar hervor. Also es gibt eine Korrelation zwischen Selbstüberschätzung und Verschwörungsglauben. Die Neigung zur Selbstüberschätzung ist weniger davon abhängig, ob sich überhaupt um Verschwörungserzählungen handelt, sondern davon, ob sie gestimmt haben. Es gibt ja durchaus Verschwörungen. Ne? Ja. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, gibt's ja.
Definitiv.
Was hatten wir denn hier? Die Massenvernichtungswaffen im Irak. Ja, das ist genau, ja. Genau,
Contra, wisst ihr, Contra?
Iran-Contra.
Contra, genau,
das ist der Tonkin-Zwischenfall. Ja. Es gibt ja Verschwörungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Interessanterweise sind das alles Verschwörungen, die Verschwörungstheoretiker vorher nie postuliert haben.
Ja.
So, diese realen Verschwörungen, wenn denen von realen Verschwörungen erzählt wurde, war ihre Selbstüberschätzung geringer, als wenn von irgendwelchen wirren Verschwörungserzählungen erzählt wurde. Außerdem haben die Verschwörungsgläubigen die Zahl derer, die ihrer Meinung sind, überschätzt.
Gut, ja, klar, ja.
Finde ich auch ganz interessant, also weil selbst unser einem passiert es ja gelegentlich, dass man denkt, hier rennen ja nur noch Verschwörungstheoretiker in der Gegend rum.
Ja, aber ich kann es nachvollziehen, dass man denkt, ja, ich glaube das, also ich bin nicht allein und wir sind da Teil von etwas und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass man, das ist generell so. Ich überschätze auch die Anzahl der Menschen, die Astronomie toll finden. Ich überschätze die Anzahl der Menschen, die diesen Podcast toll finden. Ich überschätze die Anzahl der Menschen, die mich toll finden. Ja, also es ist, man neigt eher dazu zu überschätzen, dass wie viele andere Menschen das toll finden, was man selbst toll findet.
Ja, interessant fand ich auch noch den Punkt, Sie schreiben, dass eine der gängigen Theorien ist, dass Verschwörungsglaube narzisstisches Verhalten ist, weil ne, ich will mich einzigartig fühlen oder besonders fühlen, darum mache ich das. Ich zitiere wieder aus der Arbeit, diese Perspektive impliziert, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben, weil sie das vereinfacht gesagt wollen. Mhm. Die Arbeit hat jetzt aber letztlich rausgemessen, also die Arbeit zur Selbstüberschätzung zeigt halt, dass es sich um ein passiveren Prozess handelt, bei dem Menschen Verschwörungstheorien übernehmen, ich bin noch im Zitat, bei dem Menschen Verschwörungstheorien übernehmen, ohne sich überhaupt zu überlegen, ob sie falsch sein könnten.
Interessant.
Die Menschen, schließt sie der Artikel, die Menschen, die am dringendsten Hilfe benötigen, um Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden, sind am wenigsten fähig zu erkennen, dass sie diese Hilfe benötigen.
Ja, es ist eine Art Variation des Dunning-Kruger-Effekts, der aber genau. In der Form ja auch nicht so wirklich existiert, wie wir auch schon festgestellt haben, aber interessant. Ja,
und dann gab es in dem Artikel selber gab es noch einen Hinweis auf einen älteren Artikel, Verschwörungsgläubige können mittels Chatbot bekehrt werden.
Oh, das habe ich
weil schon mal nämlich gehört. Chatbots, das fand ich auch total spannend, weil Chatbots schneller auf diese exotischen Scheinargumentationen reagieren können, als es ein menschliches Gegenüber könnte. Weil einer der Tricks der Verschwörungsgläubigen ist ja, dich mit so viel vollkommen exotischen, esoterischen, teilweise Informationsbröckchen zu befeuern, bis du einfach aufgibst und sagst, ja, komm, hast recht, halt's Maul.
Ja, aber das habe ich
auch. Und der Chatbot kann da so schnell drauf reagieren, dass messbare Erfolge in der Bekehrung Verschwörungsgläubiger zu sehen sind. Finde ich total cool.
Ja, aber lustig sind sie nicht, die Dinger.
Genau. Erzähl doch lieber mal einen Witz. Lächel doch mal.
Genau.
Kommen wir zur Reklame, die du am Ende machen wolltest.
Genau, ich mache Reklame und zwar für Sternengeschichten live, die nach dem Sommer weitergeht. Die Podcast-Show zu meinem Podcast Sternengeschichten wird das nächste Mal in Leverkusen stattfinden, am 28. September. Ich war noch nie in Leverkusen und ich hoffe, dass ganz viele kommen, weil es gibt noch Karten, kommt nach Leverkusen. Es gibt all das, was es in der Show bis jetzt schon gab. Ich habe sie noch ein bisschen überarbeitet. Es gibt weiterhin die berühmte kosmische Waffel. Es gibt die Wahrheit über Astrologie. Es gibt ganz viele Geschichten, Experimente. Es gibt mehrdimensionale Eichhörnchen, die Rettung der Welt. Gibt jede Menge. Kommt nach Leverkusen, 28.09. Und danach geht's dann weiter mit Sternengeschichten live. 10. Dezember in Essen, am 11. Dezember in Dortmund, am 13. Dezember in Düsseldorf, am 14. Dezember in Berlin. Und die nächsten Shows kommen dann 2026 in Österreich. Viele Leute haben gesagt, ich soll das auch in Österreich machen. Mache ich. Österreich-Premiere gibt's am 29. Januar nächstes Jahr in Wien. Auch da ist der Vorverkauf schon gestartet. Auch für die anderen Shows in Österreich. Geht auf sternengeschichten.live. Da findet ihr alle Infos. Und Science-Buster-Shows gibt's auch neue. Wir haben Premiere mit unserer neuen Show Weltuntergang für Fortgeschrittene, wird die heißen. Und die offizielle Premiere der Show, die wird am 16. Oktober in Wien stattfinden. Davor gibt es diverse Vorpremieren in kleineren Locations, so in Österreich. Schaut auf die in den Shownotes verlinkte Seite mit den Science-Busters-Terminen, da gibt's die auch. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann kauft auch noch mein Sternengeschichten-Hörbuch, weil das habe ich auch gemacht und das soll auch noch unter die Menschen kommen. Und das war die Werbung.
Florian Freistetter, ich danke dir.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.